Kartell-Podcast mit Daniel Rabe.
Ja, dann fangen wir einfach mal an. Guten Abend zusammen. Wir treffen uns hier heute, ich erkläre das ein bisschen bildlicher, weil uns viele Leute einfach nur zuhören werden und nicht alle, hier sind ungefähr 60, 70 Leute gerade, die sich das live anschauen. Aber viele werden sich das im Nachhall im Podcast anhören. Super schön, dass ihr alle da seid. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Wir werden jetzt 90 Minuten versuchen, mit einigen Fragen, mit einigen Diskussionspunkten durch den Abend zu führen. Hier sind, ich nenne es jetzt mal, alle relevanten Kandidatinnen der Bundestagswahl des Wahlkreises 2 hier in Köln. Der umfasst eigentlich vom Süden Rodenkirchen-Ronndorf her, geht dann, zieht sich hoch über Sülz, über Lindenthal, große Teile der Innenstadt, Belgisches Viertel, Quartier Lateng, Südstadt etc. Für uns war es irgendwie ein Anliegen, mal kennenzulernen, wer vertritt uns denn da in Zukunft? Wer holt den Wahlbezirk mit seinen Erststimmen? Oder wer hat da die besten Argumente? Wer ist total sympathisch und nett? Und deshalb vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Das ist großartig. Und wir freuen uns auf nette 90 Minuten. Wir haben uns klassischerweise, wie wir es im Podcast machen, nicht gut vorbereitet. Das wird, da müsst ihr irgendwie mit durch. Wir freuen uns, wenn ihr ein, zwei Gläser Wein trinkt, das lockert die Zunge. Auch das machen wir im Normalfall. Super, das klappt da auch schon ganz gut. Daniel, wir heißen beide Daniel, die das moderieren. Freue mich sehr, dass du dabei bist heute. Und übergebe dir das erste Wort.
Ja, also wie gesagt, wir heißen beide Daniel. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch das Triell im ZDF gesehen hat. Unser Ziel ist es heute, uns weniger ans Wort zu fallen als Maybrit Illner und Oliver Quirr. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ja, wir freuen uns ganz herzlich, unsere Direktkandidaten heute kennenzulernen. Und das wird sicherlich ein netter Plausch. Aber ihr dürft euch auch gerne ins Wort fallen. Also wir dürfen ruhig auch ein bisschen streiten heute Abend. Und nicht nur auf dem Podium. Also wir können auch Fragen stellen. Wir sind auch sehr froh, wenn ihr auch mitmacht. Gerne die Hand heben, wir kommen dann mit dem Mikrofon zu euch, dass wir das Ganze auch hören. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los und dann wollen wir doch mal hören, wo ihr so herkommt, was euch mit Köln verbindet. Marion, fangen wir doch mit dir an.
Ja. Mein Name ist Marion Solbach, ich bin die SPD-Direktkandidatin hier im Wahlkreis. Ich bin 53 Jahre alt, ich bin ein Eschkölsch-Mädchen, ich bin im Bayental geboren, wohne heute im schönen Nippes kandidiere das erste Mal für den Bundestag, obwohl ich mittlerweile seit 35 Jahren Mitglied der SPD bin. Ich bin damals eingetreten in die SPD wegen Tschernobyl. Es gab vorher niemanden in meiner Familie, der politisch aktiv war. Und das war aber eben für mich der, ne, so wie heute die Jugendlichen mit der Klimakrise agieren, war das eben für in meiner Jugend, Tschernobyl war das große politisierende Element, wo alle Angst hatten, wo die einen sagten, im politischen Spektrum ist ja 2.500 Kilometer entfernt und die anderen sagten, wir fallen morgen alle tot um. Und ich dachte, wenn ich in der Politik bin ich näher dran an der Wahrheit. Und ja, ich habe diesen Schritt nie bereut, war immer auch umweltpolitisch in der SPD aktiv, habe mich aber nach 10 Jahren damals dafür entschieden, meiner beruflichen Karriere Vorschub zu leisten und war Umweltbeauftragte eines Krankenhauses, habe bei einem Recyclingunternehmen gearbeitet und die letzten 20 Jahre war ich im Bereich Nachhaltigkeit großer Handelsunternehmen aktiv. Ja, und jetzt würde ich mich freuen, für die SPD im Bundestag, im Umweltausschuss sozusagen diese Themen nach vorne zu bringen und mehr Gas zu geben bei Umwelt- und Naturschutz. Vielen Dank.
Ich darf?
Du darfst.
Okay, naja. Okay, die Reihenfolge nicht. Aber sehr gerne. Also mein Name ist Olivier Fuchs, ich bin 57, ich bin kein Eschkölsch-Mädchen, aber wenigstens meine Frau. Ich komme ursprünglich aus Wien, bin aber seit einigen Wochen auch jetzt ein echter Deutscher. Ich wohne allerdings schon ziemlich lange in Köln und das ja sehr gerne. Und ich vertrete hier Volt. Volt gibt es, oder beziehungsweise Marion ist ungefähr 9-mal so lange in der SPD, wie es Volt überhaupt gibt. Und was ich an dem Laden besonders klasse finde, ist, dass ich als nicht mehr ganz junger, weißer Heteromann bei unserer Partei für Diversität sorge. Und wir sind daher angetreten, um ein paar Dinge so zu machen, wie es die jungen Menschen für sich und ihre Zukunft erwarten. Und da mache ich sehr gerne mit und freue mich auf die Fragen.
Darf ich weitermachen?
Sehr gerne.
Super. Hallo, mein Name ist Sven Lehmann. Ich bin 41 Jahre alt und bin auch eine kölsche Jung. Offenbar müssen wir das jetzt alle einmal gesagt haben. So.
Ich bin, hallo.
Genau, ich wollte jetzt gerade mal ausführen. Ich lebe die Hälfte meines Lebens in Köln und die andere Hälfte, also die erste Hälfte im Speckgürtel von Köln, was Troisdorf war oder ist. Ich zähle das ein bisschen mit zu Köln mit dazu. Ich bin ausgebildet Politikwissenschaftler, habe in Frankreich studiert, in Köln, und habe dann gearbeitet längere in der kommunalen Verwaltung, beim Landschaftsverband Rheinland, unter anderem im Bereich Jugend, also im Landesjugendamt, im Sozialbereich, und bin jetzt seit 4 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages schon, also bin bei der Wahl 2017 zum ersten Mal gewählt worden, auch hier in diesem wunderschönen Wahlkreis, der schönste Wahlkreis von allen ist, natürlich. Ja. Und weil der so schön ist, würde ich sehr gerne diesen Wahlkreis auch gerne direkt diesmal gewinnen und vertreten und werbe deswegen auch ganz besonders um die Erststimme. Ich mache im Bundestag, das erwartet man vielleicht nicht unbedingt von Grünen sofort, aber ich mache Sozialpolitik. Ich bin mit Matthias Birkwald zusammen übrigens im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Also habe als Schwerpunktthemen vor allem Hartz IV, Armutsfragen, Kinder- und Familienpolitik und mache auch Queerpolitik, also Antidiskriminierung, Menschenrechtsfragen im Bundestag, und würde gern genau diese Themen, natürlich mit dem übergroßen Thema Klimakrise, weil ich glaube, das wird das drängendste Thema der nächsten mindestens 10 Jahre, gerne dann als direkt gewählter Abgeordneter hoffentlich im Bundestag vertreten, und freue mich wahnsinnig über diesen Abend, weil bisher haben meistens Kirchen eingeladen oder Bürgervereine oder Schulen, und ich glaube, es ist so das erste Nachbarschaftstreffen, und ich finde das großartig, dass es das gibt.
Ja, hallo zusammen. Sandra von Möller ist mein Name. Kann ich mich nur anschließen. Finde ich auch super hier. Tolle Atmosphäre. Großartig. Und sogar Kinder dabei. Finde ich auch toll. Ich bin die Kandidatin für die CDU. Ich bin verheiratet. Ich habe 3 Kinder. Die sind aber jetzt schon deutlich älter. Die sind nämlich 11, 15, 18 Jahre alt. Ich bin Unternehmerin. Mein Mann und ich, wir führen zusammen ein gemeinsames Unternehmen, ein Technologieunternehmen, unser Familienunternehmen. Und bei uns steht das Thema der Nachhaltigkeit absolut im Fokus. Wir sind deshalb auch Mitglied im ZNU. Das ist das Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung. Wir produzieren ganz bewusst in Deutschland und wir achten sowohl bei der Produktion darauf, dass wir eben sehr umweltverträglich agieren, als auch nachher bei unseren Produkten. Wir machen Beleuchtung für den Einzelhandel und mit der LED kann das alles ja heute noch sehr viel energiesparender gemacht werden, als es früher schon der Fall war. Zweites großes Thema ist bei uns das Thema Vielfalt, Diversity. Wir sind seit 2015 Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Wir schätzen es sehr wert, dass unsere ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr divers sind. Und ich sage, die Diversity fängt bei uns immer auf der Geschäftsführungsebene an. Mein Mann und ich, wir sind so dermaßen unterschiedlich und wir gehen die Themen so unterschiedlich an. Aber genau das macht den Erfolg aus. Und wir sind auch in diesem Jahr als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet worden mit unserer tollen Mannschaft zusammen. Ich habe davor 14 Jahre gearbeitet als Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht. Erst für die KPMG, dann für Linklaters, dann für die internationale Steuerabteilung der Deutschen Post AG. Ich habe Vorlesungen in dem Bereich gehalten. Ich habe ganz viel veröffentlicht. Ich weiß also, wie Steuergestaltung geht, und ich weiß, wie unfair unser Steuersystem ist. Und das ist auch eines der Themen, an die ich dringend drangehen möchte. Ich habe vor 18 Jahren den Verein Kids Smiling gegründet. Kids Smiling kümmert sich um Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Kids Smiling ist mittlerweile richtig groß geworden. Wir hatten lange Zeit unser Büro genau hier eins weiter. Deswegen ist das hier heute zu sagen Home Run. Super schön, hier zu sein. Mittlerweile ist unser Büro im Stadion. Aber vor allem sind wir an 16 Standorten in Köln in sogenannten sozialen Brennpunkten unterwegs. Machen mit den Kids Fußballtrainings, Kochworkshops, Berufsorientierungsveranstaltungen, Freizeitunternehmungen. Sind nicht nur in Köln, sondern auch in Düsseldorf, Bonn, Bergheim, Wesseling, Leverkusen und im Großraum Stuttgart, wachsen immer weiter, kämpfen also für Integration, für Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es möglichst schnell so ist, dass wir eben nicht mehr dafür kämpfen müssen, sondern dass es selbstverständlich wird. Und das ist auch ein Grund, warum ich im Bundestag möchte. Ansonsten, ich habe mich stets politisch engagiert. Ich war im Stadtrat in Köln, dort im Jugendhilfeausschuss, in dem bin ich heute auch wieder als beratendes Mitglied. Ich war bei der Industrie- und Handelskammer Vizepräsidentin und ich habe dort viele, viele Jahre auch den Arbeitskreis Diversity geleitet, habe mich intensiv beschäftigt mit der Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeitsmarkt. Da haben wir ganz viel auf den Weg gebracht. Auch für mich ein ganz wichtiges Thema. Und das zweite Thema ist natürlich Vereinbarkeit Frauen und Beruf und Familie. Weil für Frauen vor allem, aber auch für die jungen Männer spielt das heute eine große Rolle. Habe den Frauen-Business-Tag bei der IHK geleitet. So, und wenn Sie das jetzt alles hören, mir ist nicht langweilig, aber ich würde eben all diese Themen so wahnsinnig gerne, die ich hier angefangen habe, jetzt auf Bundesebene fortsetzen und umsetzen. Und insofern würde ich mich wahnsinnig freuen, auch die Erststimme zu bekommen. Ich sage immer, das muss einmal gesagt sein, Sven Lehmann ist über die Liste abgesichert. Ich bin's nicht. Und wenn Sie von der CDU gerne jemanden hätten, der Ihre Themen vertritt, der so richtig mitten aus dem Leben kommt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie sich dafür vielleicht nach der Diskussion, auf die ich mich gleich freue, entscheiden könnten.
Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hierher gekommen und um das mal zu ergänzen, was Sven Lehmann gesagt hat zu den Kirchen und den Bürgervereinen. Es ist das erste Mal, dass bei einer Podiumsdiskussion die Gäste Alkohol trinken dürfen. Das kommt meinem Haupthobby Förderung der Gastronomie sehr entgegen. Ich bin noch 13 Tage 59 Jahre alt und genieße jeden davon. Ich bin im zarten Alter von 2¼ Jahren aus meiner Geburtsstadt Münster in Westfalen von meinen Eltern nach Köln entführt worden, wofür ich ihnen bis an ihrer und meiner Tageende ewig dankbar sein werde. Ich lebe seit 1981 in der Kölner Südstadt, nicht weit vom Volksgarten weg, und habe beispielsweise das schöne Problem, dass da 100 Restaurants und Kneipen drumherum sind, wo man jetzt auch wieder aussuchen kann. Ich bin früh politisiert worden, fing an mit der Lektüre des Kölner Stadtanzeigers. Ich bin dann sehr früh Mitglied eines linken Jugendverbandes geworden, der linker war als die Jusos. Das waren die JungdemokratInnen, damals noch bei einer Partei, bei der man sie nicht vermutet, die heute aber nicht vertreten ist. Und ich habe dann Politikwissenschaft, Soziologie, politische Philosophie, Sozialphilosophie und politische Ökonomie studiert, was den Diplom Sozialwissenschaftler ergeben hat in Köln, Bonn und in Bremen. Und ich bin dann früh Jugendbildungsreferent geworden und habe dann auch in der Politik gearbeitet, bevor ich 2009 dann Mitglied des Bundestages geworden bin für Die Linke. Und ich bin heute rentenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, das auch schon von Anbeginn. Ob man der Linken im Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo ich mit Sven Lehmann gut zusammenarbeite. Ich bin auch stellvertretender Vorsitzender dieses Ausschusses, weil die Sozialpolitik, die Alterssicherungspolitik, das ist mir ein Herzensanliegen. Ich kämpfe im Deutschen Bundestag dafür, dass sowohl die 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die es heute schon gibt, ein würdevolles Leben im Alter führen können. Dafür brauchen wir dringend eine deutliche Rentenerhöhung. Ich möchte aber auch, dass auch die Kinder, die hier vorne sitzen, wenn sie mal in 65 Jahren, wenn es nach mir geht, und in 67 Jahren, wenn es nach allen anderen Parteien geht, dann hoffentlich in Rente gehen, dann auch eine Rente erhalten, die ihren Lebensstandard sichert und die sie vor Armut schützt. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Konnte da aus der Opposition heraus die ein oder andere Sache schon deichseln und Erfolge verbuchen. Aber das wäre natürlich deutlich besser, wenn man das in einem Mitte-Links-Bündnis machen könnte. Ich bitte Sie explizit um Ihre Zweitstimme und darum, dass Sie mit der Erststimme den oder die wählen, die Sie am nettesten finden, aber die Zweitstimme in jedem Fall der Linken geben. Warum? Weil wir kämpfen für drei Punkte: Klimagerechtigkeit, Frieden und soziale Sicherheit. Und das Letzte ist mein Spezial- und mein Herzensthema. Und dafür will ich mich auch die nächsten 4 Jahre engagieren.
Vielen Dank. Guten Abend. Auch ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die Einladung. Ich gestehe, es ist meine erste Diskussion jeglicher Art. Ich bin 44 Jahre jung und Krankenschwester, wohne derzeit wieder in Burscheid, leider. Bin gebürtige Kölnerin und arbeite seit 2001 bei den Kliniken der Stadt Köln als examinierte Krankenschwester. Ich engagiere mich für die Partei, weil das P in Partei steht für Pflege. Ich möchte in den Bundestag, um endlich einmal nach 20 Jahren Arbeit bei den Kliniken der Stadt Köln systemrelevant bezahlt zu werden. Ja.
Zumindest das letzte Statement war kurz und knackig. Das ist das, woran wir uns gerne ein Beispiel nehmen bei den nächsten Fragen, die kommen. Weil dann schaffen wir es in 90 Minuten auch möglichst viel abzudecken von dem, was Daniel hier vorbereitet hat. Eine ganz simple Frage, die vielleicht ein bisschen lapidar erscheint, aber was wäre für euch alle in wirklich maximal 30 Sekunden das wichtigste Thema, für das ihr euch einsetzt in der Legislatur in den nächsten 4 Jahren?
Ein Thema.
Ein Thema, nicht jetzt hier groß den Rundumschlag, sondern was ist euer Herzensthema?
Ich würde noch einen draufsetzen, gerne konkret werden, also nicht Klimaschutz, sondern gerne eine konkrete klimapolitische Maßnahme. First, wer möchte, kann anfangen.
Darf ich?
Sehr gerne.
Ich mache das unerwartet und sage nichts Klimapolitisches, sondern sage was Sozialpolitisches. Und mein absolutes Herzensanliegen, wo ich auch für kämpfe, ist das Thema Kinderarmut. Um das wirklich, ich finde das ein Skandal, dass knapp 3 Millionen Kinder in Deutschland in Armut leben müssen. Und deswegen ist mein Herzensanliegen, eine Kindergrundsicherung zu schaffen, wo die Eltern nicht von Pontius zu Pilatus laufen müssen, sondern wo die Kinder alles bekommen, was sie zum guten Aufwachsen brauchen. Und das ist für mich persönlich eines der, hängt am höchsten eigentlich bei jeder Regierungsbildung, dass wir das durchsetzen müssen, weil wie gesagt knapp 3 Millionen Kinder in Deutschland, die nicht das haben, was sie brauchen, um gut aufwachsen zu können, ist in einem reichen Land nicht akzeptabel.
Das waren jetzt 38 Sekunden. Ich versuche es in 30.
Sie müssen wissen, ihr müsst wissen, Matthias Birkwardt hat immer eine Uhr mitlaufen bei jedem Statement. Dann wird addiert am
damit Schluss. Das fair zugeht. So, ich starte auch bei mir. Also ich kann anschließen. Ich sage, mein Herzensthema ist, die deutlich hörbare Welle neuer Altersarmut aufzuhalten und dafür zu sorgen, dass nicht nur die 2,8 Millionen armen Kinder aus der Armut rauskommen, sondern auch die 3 Millionen armen Seniorinnen und Senioren. Und deswegen möchte ich eine Einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente einführen, weil gelten muss, niemand soll im Alter von weniger als 1200 Euro leben müssen. Und das waren 28 Sekunden.
Marion, wie sieht es bei dir aus?
Dann können Sie ja länger bei mir.
2 Sekunden.
Ganz einfach, und ich mache jetzt auch mal anders als erwartet. Selbstverständlich ist mein Thema Klimaschutz und ich möchte den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreiben, weil sozusagen wir brauchen einfach viel mehr Geschwindigkeit im Ausbau von Wind und Sonne. Und eines der ersten Dinge, die ich auch direkt umsetzen möchte, ist bis zum 31.12.25 ist sozusagen noch die Frist, dass neue Ölheizungen eingebaut werden können. Und das ist für mich ein Unding. Wir müssen dieses Verbot zeitlich deutlich vorziehen.
Ja, mein absolutes Herzensthema ist, Sie haben es wahrscheinlich gerade schon gehört, das Thema der Chancengerechtigkeit. Jedes Kind muss die Chance haben auf weltbeste Bildung hier in Deutschland. Das ist im Moment nicht der Fall. Die Frage des Schulabschlusses hängt sehr stark vom Elternhaus ab. Das halte ich für absolut unfair. Das ist eins der großen Themen, für die ich mich einsetzen möchte.
Vielen Dank, Sandra. Wir versuchen auch immer noch mal die Namen zu wiederholen, damit wir die auch alle zusammen lernen und hören. Gerade wenn man im Nachhinein nachhört, ist es ja ganz spannend zu wissen, wer da gesprochen hat. Oliver, wie sieht es bei dir aus?
Wenn wir gerade bei den Namen sind, ich heiße Olivier, aber ich...
Vielen Dank.
Das macht nichts, das passiert mir ständig, da bin ich sehr daran gewöhnt. Meine Mutter ist Französin, daher hat sie mich damit gesegnet, mit diesem ehrlichen Namen. So, bitte erst jetzt die Uhr anmachen. Also, es gibt unheimlich viele Themen, die wirklich wichtig sind. Klima, Digitalisierung, hast du nicht gesehen, aber das sind, wenn man es ganz ehrlich nimmt, erst einmal Luxusprobleme, bevor wir nicht soziale Gerechtigkeit geschaffen haben. Und wo ich mich wirklich dafür einsetzen möchte, das ist, dass wir viele Dinge einfach vereinfachen, die Leute nicht dazu zwingen, für 150 Mal Kleinstbeträge solche Stapel von Formularen auszufüllen, sondern dass wir das vereinheitlichen, dass wir Dinge einführen, wie ich glaube an das bedingungslose Grundeinkommen, das hat sich anderswo wunderbar bewährt, und dass wir auf eine Stufe kommen, wo die Leute einfach und für sie verständlich an etwas kommen, was ihnen erstmal ein lebenswertes Leben ermöglicht, und dann reden wir über die ganzen anderen wichtigen Dinge.
Das hat nichts genützt, dass ich vorher gestoppt habe.
Ja, entschuldige.
Na, da schauen wir mal. Okay, Judith, wie sieht es bei dir aus?
Natürlich ist mein Hauptanliegen die Pflege. Das ist mein Thema, weshalb ich in den Bundestag möchte. 4 Jahre Urlaub im Bundestag wäre für mich wirklich angemessen. Und natürlich mit dem Hintergrund, in der Opposition würde ich gerne auch weiterhin lecker essen, würde würdevoll winken und natürlich klar und deutlich machen, dass Pflege nicht vergessen werden soll, vor allem das Pflegepersonal. Das wurde nämlich hier von keiner Partei bisher überhaupt erwähnt.
Da wollen wir mal gerade beim sozialen Thema bleiben. Wir sind ja hier in der Stadt und die Stadt ist ja geprägt von steigenden Mietpreisen. Und da gibt es ja unterschiedliche Ideen von den Parteien. Manche sind Fans von der Mietpreisbremse, andere wollen sogar einen Mietendeckel, andere sagen, das ist überhaupt nicht gut. Manche sagen, wir brauchen einen sozialen Wohnungsbau. Sandra, wie ist es denn aus deiner Seite? Haben wir ein Problem bei den hohen Mieten?
Ja, auf jeden Fall haben wir ein Problem bei den hohen Mieten. Und für mich ist immer das abschreckende Beispiel München. Da habe ich nämlich studiert. Da war das schon vor 3 Jahren, als ich noch studiert habe. Nein, war es aber schon wahnsinnig teuer, sodass sich kaum noch jemand leisten konnte, in der Stadt zu leben. Ganz schlimme Entwicklung. Da muss man natürlich dagegen halten. Aus meiner Sicht, das eine Thema ist Bauen, Bauen, Bauen. Das ist natürlich in der Innenstadt schwierig. Aber ich sehe in Köln doch immer noch, dass teilweise eingeschossig gebaut worden ist, obwohl eigentlich absolut Luft nach oben ist. Da meine ich, müsste eine Stadt dann auch Vorgaben machen, dass eben solche Grundstücke nicht als Spekulationsgrundstücke bleiben, sondern dass sie bebaut werden müssen. Dass es aber auch Neubaugebiete gibt, wie beispielsweise jetzt in Rondorf. Da werden gerade Wohnungen für 3000 Leute gebaut. Und davon ist 30% sozialer Wohnungsbau. Das ist ganz wichtig, dass das ab jetzt berücksichtigt wird. Das ist nämlich bei einigen Projekten in Köln nicht berücksichtigt worden, obwohl das eigentlich schon vereinbart war. Ich halte ansonsten das Thema Wohngeld für eine gute Sache, weil es ja auch so ist, dass man phasenweise mehr und weniger Geld hat und dass man dadurch dann die Möglichkeit hat, vielleicht auch immer in der gleichen Wohnung zu bleiben und nicht jetzt in eine Sozialwohnung reinzieht und dann morgen wieder rausziehen muss, wenn es einem besser geht. Und ich halte das Wohngeld für eine sehr gute, flexible Lösung.
Wer prinzipiell das wollen wir ja auch aufstocken als CDU. Was, hier von der anderen Seite, wäre eine Mietpreisbremse was, womit du dich anfreunden könntest?
Also das, was in Berlin war, dieser Mietendeckel, den wir da hatten, der hat ja dazu geführt, dass kaum noch investiert worden ist. Und das ist natürlich ein Problem. Wir dürfen nicht irgendwas erfinden, was dazu führt, dass keine Wohnungen mehr gebaut werden. Insofern habe ich damit, je nachdem, wie das gestaltet ist, vielleicht schon ein Problem. Und das andere ist auch, und da haben wir auch schon mal drüber ein bisschen diskutiert, weil Sie ja beide meine, die Herren zu meiner Linken, rechts und links sagten, auch Ihre Wohnungen in Berlin wären günstiger geworden. Da sage ich, das trifft sozusagen die Falschen, weil das sind ja schon die Reichen, sondern es muss eben tatsächlich auch die Armen treffen. Und deswegen bin ich von dem Modell noch nicht ganz überzeugt.
Jetzt hat sich zuerst Matthias gemeldet, ja. Anschließend Sven.
Also da muss ich jetzt erstmal zu sagen, das war ein Beispiel, wenn Sven Lehmann und ich sagen, dass wir den erfolgreichen Mietendeckel in Berlin so erlebt haben, dass unsere Mieten gesenkt worden sind. Wir wohnen in Häusern, wo mit uns viele Normalverdienende und Kleinverdienerinnen und Kleinverdiener wohnen. Natürlich haben wir uns auch die höhere Miete leisten können, aber meine Miete ist nach der Absenkung in Berlin immer noch bei 11,55 Euro. Und daran könnt ihr erkennen, wie hoch die Mieten in Berlin geschossen sind. Das heißt, wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel und der muss bundesweit sein, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, landesweit geht es nicht. Also wollen wir den bundesweit haben. Und das gilt übrigens auch für Gewerbemieten, falls Selbstständige hier unter uns sein sollten. Und wir wollen, dass die Mietensteigerung, die exorbitanten der vergangenen Jahre, zurückgenommen werden.
Nun ist es ja so, dass selbst die Ökonominnen und Ökonomen, die eher auf dem progressiven Spektrum zu verorten sind, so einen Mietendeckel sehr, sehr skeptisch sehen. Also ja, die sagen, dass das würde tatsächlich Investitionen verhindern. Da gibt es auch gute empirische Studien dazu. Sven, bist du trotzdem für den Mietpreisbremse?
Ich war noch gar nicht fertig.
Das macht nichts. Sven, bitte.
Ja, ich bin für eine Mietpreisbremse und ich finde auch das, was sozusagen in Berlin passiert ist, da war das Problem, dass es einen verfassungsrechtlich ungeklärten Zustand gab. Also das Problem war nicht, dass der Mietendeckel eingeführt wurde, sondern das Problem war, dass er nicht von einem Land allein eingeführt werden durfte. Das hat das verfassungsrecht gestoppt und deswegen gab es eine Rechtsunklarheit und deswegen haben auch viele nicht investiert. Das ist sozusagen erstmal zu Berlin. Ich möchte aber auch widersprechen, was dieses angeht, so mit dem Bauen, Bauen, Bauen ist die Lösung für alles. Ja, Bauen ist wichtig. Bitte übrigens im Bestand und in die Höhe und nicht sozusagen alle Grünflächen verbauen. Ja, weil das ist für eine Stadt wie Köln auch sehr wichtig, dass wir genügend Grünflächen haben und das sind die Klimaanlagen der Stadt und so weiter. Aber entscheidend ist doch, was passiert eigentlich mit dem Bestand? Also wir haben ein Problem im Bestand, dass die Mieten immer weiter steigen. Und ich finde, eine der falschesten Entscheidungen, die in den letzten, was vielleicht in der Nachkriegszeit gefasst wurde, war, dass damals CDU und FDP unter der Regierung Kohl die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft haben. Danach sind Millionen Wohnungen privatisiert worden mit sozusagen einer völlig ungebremsten Mietsteigerung. Und das wollen wir wieder einführen. Wir wollen, dass wenn gebaut wird, dass wenn investiert wird, dass dort sozusagen Investoren auch Steuererlasse bekommen und gefördert werden. Dafür aber Wohnungen dauerhaft in der Mietpreisbindung sind, dauerhaft sozial gebunden sind. Weil entscheidend ist nicht nur bauen, es müssen die Wohnungen im Bestand, müssen die Mieten, müssen geschützt werden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil bauen, bauen, bauen höre ich immer wieder. Dann ist immer die Frage so, wie toll sind denn die Wohnungen eigentlich, die da gebaut werden? Aber entscheidend ist, dass im Bestand, da leben die meisten Menschen, dass dort die Mieten sozusagen sich so entwickeln, dass Menschen nicht ausziehen müssen. Weil Wohnen ist ein Menschenrecht und damit auch, darf auch nicht spekuliert werden. Das wurde viel zu viel gemacht in der Vergangenheit.
Da unterschreibe ich jedes Wort.
Vielen Dank euch beiden. Olivier, bei dir ging die Hand als nächstes hoch und danach Marion gerne.
Ja, also ich halte mich jetzt für einen dieser progressiven Ökonomen und das diskutieren wir auch ganz viel in den Vorlesungen. Aber persönlich muss ich auch klar sagen, ich komme ja aus Wien, wir hatten die Mietpreisbremse. Das hat dazu geführt, dass das Angebot an Wohnungen stark eingeschränkt wurde, dass nicht investiert wurde, dass der Zustand immer schlechter wurde. Und die Lösung, die Wien gefunden hat, und das finde ich die beste, weil ich gesehen habe, dass sie funktioniert, ist bauen, 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 aber bauen in öffentlicher Hand. Die Stadt Wien stellt die Wohnungen zu vernünftigen Preisen in sehr guten Lagen, perfekt angebunden und so weiter zur Verfügung. Warum kann man das nicht hier auch machen? Das kann man absolut tun, das ist machbar und das ist auch relativ schnell machbar und damit haben wir das Problem erschlagen. Und wenn wir plötzlich neues Angebot reinbringen, öffentliches Angebot, dann wird automatisch aufgrund der Gesetze von Angebot und Nachfrage generell auch die normal Preisniveau der Mieten sich anpassen, ein bisschen nach unten, weil das einfach überhitzt ist. Und so können wir das hinkriegen und dass man das stimmt, was ich sage, ist relativ einfach nachzuweisen, weil es andere halt vorgemacht haben. Ne?
Maria. Also wir streiten ja immer über Begrifflichkeiten. Die SPD ist für ein Mietmoratorium. Das heißt, die Mieten dürfen nur in Höhe der Inflationsrate steigen. Sie dürfen ein bisschen steigen, aber eben nicht mehr als das. Aber ich bin absolut dabei zu sagen, wir brauchen mehr Wohnungen. Wir wollen ja 400.000 pro Jahr bauen. Und gerade für Köln bedeutet das, wir hatten das zum Beispiel auch schon im Kommunalwahlprogramm. Zum Glück haben wir ja in Köln, anders als in Berlin, die sozusagen die stadteigene Wohnungsbaugenossenschaft Gesellschaft nicht verkauft. Ja, wir haben da ja noch Einfluss drauf. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, dass wenn wir auf diese öseligen 60er und 70er Jahre Bauten, die architektonisch echt keine Augenweide sind, wenn man da 1-2 Stockwerke draufsetzen würde in Köln, hätten wir das Potenzial für 150.000 neue Wohnungen. Das muss natürlich statisch sozusagen, wird es vielleicht nicht bei jedem Gebäude funktionieren, aber wir haben sozusagen den großen Luxus in Köln, dass wir über die GAG und die WSK eben dort auch Einfluss haben und zu sagen und die zu zwingen, bei jeder Investition in neuen Wohnraum zu prüfen, ob sie nicht 1-2 Stockwerke draufsetzen können, um eben auch sozusagen zu bauen, ohne die Fläche zu versiegeln.
Klingt gut.
Wir haben. Also, mach du erst.
Ja, ich bin selber vom Mietpreis in Köln betroffen. Deswegen musste ich nach Burscheid umziehen, weil es für mich als Krankenschwester mit einem durch Corona bedingten Musiker und die Wohnung, es keinen angemessenen Wohnraum für uns gab zum angemessenen Preis. Ich kenne mich jetzt in Mieten, Wohnen etc. nicht so gut aus. Daher möchte ich gern aus unserem sehr guten Programm der Partei vorlesen zum Thema Wohnen. Deutsche Wohnen entschädigen. Artikel 15 Grundgesetz verlangt eine angemessene Entschädigung für die Vergesellschaftung von Wohnraum. Vonovia und Deutsche Wohnen erhalten je eine Packung Merci, einen ausgestreckten Mittelfinger und einen kurzen ehrlichen Applaus von ihrem vormaligen Mieter um 20 Uhr vom Balkon. Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht um Dividenden für ominöse Vermögensverwalter auf den Caymans zu generieren.
Ja, vielen Dank. Was ich jetzt, glaube ich, bei allen durchgehört habe, da müsst ihr mir jetzt nochmal sagen, ob ich das richtig gehört habe. Also öffentlich mehr Wohnraum fördern, da seid ihr alle dabei. Ich sehe hier ein Nicken,
darf
aber
ich da noch
ein
was
Aber.
Zu sagen?
Sehr gerne.
Ja, also das Wesentliche ist ja, wie viel. Bauen, 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 hat Sven Lehmann viel zu gesagt. Wenn bauen, bauen, bauen bedeutet, 250.000 Sozialwohnungen im Jahr zu bauen und 130.000 Wohnungen genossenschaftlich oder kommunal, dann sind zu den 400.000, die Marion gesagt hat, noch 20.000, die können wir dann auch noch drauflegen. Also das ist machbar. 380.000 bis 400.000 Wohnungen im Jahr, die eben nicht durch private Investoren ausschließlich in den Boden gestampft werden, sondern die dann hinterher auch in sozialer Bindung bleiben. Denn das Hauptproblem ist, dass die Sozialwohnungen aus der Sozialbindung rausgeflogen sind. Und das Wohngeld ist ein Instrument, was man durchaus auch einsetzen kann. Man darf aber nicht vergessen, dass das Wohngeld 1:1 in den Taschen der Vermieterinnen und Vermietern landet. Deswegen ist das ein Instrument, was man sehr zurückhaltend nutzen muss. Und die neue Wohngemeinnützigkeit, die Sven Lehmann angesprochen hat, die teilen wir mit unterschiedlichen Begriffen in der Tat. Das bedeutet, das Grundrecht auf Wohnen für Menschen mit normalen Einkommen und vor allen Dingen auch mit den kleinen Einkommen muss möglich sein. Wir brauchen auch Milieuschutzsatzungen, haben wir in Köln nur zwei, dass es eine soziale Mischung gibt und dass nicht in den einen Viertel nur die Reichen wohnen und in anderen die Armen. Das müssen wir verhindern.
Wir haben die ersten Fragen aus dem Publikum, würden bitten, die Fragen kurz zu halten und die Antworten noch knapp zu halten. Dass nicht alle, sondern dass es spezielle Fragen sind. Wir streuen das zwischendurch, machen dann nochmal weiter. Aber die ersten Fragen, ich fange mit dir an, weil du neben mir stehst. Du hattest, glaube ich, Anni?
Ja. Stell dich doch gerne kurz vor.
Dieses Bauen, das... Sag mal grad, wer du bist. Ach so, ja. Ich heiße Judith Lefold, wohne in der Südstadt, finde das unglaublich, wie sich da die Mieten und Kaufpreise entwickeln. In meiner Wohnung geht's noch, die ist auch nicht so groß. Also ähnlich ihren Berliner Verhältnissen, da können wir in Köln inzwischen nur drüber lachen in guten Lagen. Und ich denke, dass eine Option auch sein sollte, und das ist im Übrigen auch schon hier in so einem Beteiligungsprozess festgehalten worden, dass man einfach nicht nur als Stadt baut, sondern dass man auch alternativen Baugruppen, Genossenschaften, die zum Beispiel gemeinwohlorientiert bauen wollen und dazu ein städtisches Grundstück in Erbpacht kriegen in, sag ich mal, prominenten Entwicklungsgebieten wie Parkstadt Süd oder so. Das muss man dann aber auch einfach wirklich machen. Und da wird immer drüber geredet und diese Instrumente gibt es schon. Es muss aber einfach gemacht werden und es wird hier viel, also ganz oft nicht gemacht. Und da frage ich mich, wie Sie das ändern wollen.
Wen sprichst du konkret an?
Herrn Birkwald.
Na, das ist eine Frage von, ich stimme in allem zu. Die Erfahrung aus der Südstadt teile ich ja. Und natürlich müssen gerade Genossenschaften in die Lage versetzt werden, über Erbpachtverträge dann auch Wohnungen bereitzustellen, die entsprechend günstiger sind. Das ist eine Frage von politischen Mehrheiten. Wie man bei dem Thema hier merken kann, gibt es drei Parteien, wo die Unterschiede an der Frage so sind, dass man darüber verhandeln kann. Und wenn die entsprechend stark gemacht werden, und bei uns Linken können Sie sicher sein, wir würden niemals Herrn Laschet als Kanzler wählen. Deswegen ist die Stimme bei uns sicher. Bei den Grünen ist das nicht gesichert, bei der SPD auch nicht. Die hat das dreimal in diesem Jahrtausend anders gemacht.
Das ist nicht die Frage, aber egal.
Und Frau Möller will das sowieso. Nein, die Frage ist, wie will man das durchsetzen? Und durchsetzen geht es nur in einem Mitte-Links-Bündnis.
Wir kommen zur nächsten Frage.
schönen guten Tag. Aber ganz gut, das ist schon wichtig, ne? Das ist eine kommunale Sache. Und da muss in Köln ganz viel angegriffen werden, aber da passiert Gott sei Dank auch etwas.
Ja, das, genau, auf dem Blutgelände haben wir das. Da gibt es ja bestimmte Bau, sozusagen Lose für Genossenschaften. Also daher.
Danke für den Einwand, Oliver. Ich habe aber eine Frage an.
Olivier.
Ja, ich habe eine Frage an Sandra von Möller. Gerade kam ja der Einwand, dass man ja eingeschränkt geschossige Sachen vielleicht nicht in einer städtischen Lage bauen soll. Der Vorschlag kam ja schon mal von Anton Hofreiter, wurde dann gesagt, er will Einfamilienhäuser verbieten und das wäre eine Verbotspartei. Seit wann macht die CDU das auch? Auch wenn ich den Vorschlag sehr begrüße.
Nein, das, ich meine, also mir ist so aufgefallen, als ich, oder wenn man durch Köln fährt, dass es wirklich viele Grundstücke gibt, da ist eingeschossig gebaut worden. Mir sagte mal jemand, das wäre irgendwie nach dem Krieg so gewesen, wenn da aufgebaut worden sei, da hätte man nur eingeschossig bauen dürfen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber das ist die Information, die ich bekommen habe. Und ich verstehe nicht, warum man in der Innenstadt solche Grundstücke im Grunde genommen leer lässt und das nicht hochbaut bis zu quasi der Grenze der anderen Gebäude auch. Das meine ich damit. Also ich verstehe einfach nicht, warum man in der Stadt teilweise oder auch unbebaute Grundstücke hat oder leerstehende Gebäude hat, die man irgendwie verfallen lässt und als Spekulationsobjekt nutzt. Teilweise sind es Erbengemeinschaften, die sich nicht einigen können oder sowas. Das habe ich damit gemeint.
Vielen Dank. Und die dritte Zwischenfrage.
Hallo, ich bin Anna. Ich wohne auch in der Südstadt, bin natürlich auch auf hoffnungsloser Wohnungssuche. Meine Frage geht an Sie alle. Kennen Sie das Ulmer Modell?
Nein.
Okay,
aber wir lernen gerne dazu.
Okay, ich stelle es Ihnen gerne kurz vor. Und zwar betreibt die Stadt Ulm eine Baulandbevorratung in denen die Stadt systematisch Baugrund zu einem festgelegten Preis kauft und nur als Ganzes bebauen lässt und zu günstigen Preisen an die Bürger weitergibt. Um Bodenspekulationen zu vermeiden, darf ein von der Stadt erworbenes Grundstück nie unbebaut an Dritte weiterverkauft werden. Wird nicht gebaut, muss es zum gleichen Preis an die Stadt zurückgehen. Die Stadt behält damit die Kontrolle über den Preis und darüber, was und wie gebaut wird. Was halten Sie davon und könnten Sie sich das vorstellen?
Sven hat sich gemeldet, gerne.
Also weil wir eben schon das Parkstadt-Süd-Thema hatten, also das geht ja so ein bisschen zusammen. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Flächen noch, die in dem Besitz des Bundes auch sind tatsächlich, wo wir auch sehr dafür sind, dass sozusagen die Städte das kaufen können und genauso verfahren, wie jetzt gerade beschrieben. Also sprich, es gibt Bedingungen dafür, was dort gebaut wird. Wir finden natürlich auch mit Wohngemeinnützigkeit, also dauerhaft mietpreisgebunden und dann sozusagen darf dort gebaut werden. Was das Problem noch ein bisschen ist, gerade in der Innenstadt ist, was auch Sandra von Möller gerade eben angesprochen hat, aber nicht, dass die Leute sich nicht einigen können, was gebaut wird. Wir haben in der Innenstadt einfach Grundstücke, die werden nicht bebaut, weil mit dem Boden spekuliert wird. Wir haben hier in der Richard-Wagner-Straße das berühmte Beispiel eines Grundstücks neben dem wie heißt die Sauna? Phoenix. Daneben ist ein Grundstück, das steht, glaube ich, seit 20, 30 Jahren oder sowas, wird da nicht drauf gebaut. Es gibt mittlerweile sogar einen Beschluss aus der Bezirksvertretung Innenstadt, dass die Stadt Köln aufgefordert werden soll, diesen Eigentümer zu enteignen. Und was ist nicht in dieser Republik alles gesagt worden bei dieser Enteignungsdebatte, Kommunisten und was weiß ich nicht was alles. Ich finde das richtig, dass wenn Innenstadtlage ein Grundstück, damit Spekulation betrieben wird und Preise immer weiter nach oben getrieben werden, ohne sozusagen Wohnungen zu schaffen, dass dann auch die Besitzer sozusagen auch dann auch Konsequenzen spüren müssen. Ja, und da muss die Stadt, finde ich, Instrumente wählen, dass sozusagen dort verpflichtet wird, preisgünstig zu bauen. Und wenn es nicht gemacht wird, dann müssen die Leute auch Strafen zahlen oder auch enteignet werden. Das klingt jetzt wahnsinnig krass und links, aber die Bezirksvertretung hat das auch mit großer Mehrheit so beschlossen und ich finde das richtig.
Jetzt hat sich Marion noch gemeldet. Wir wollen mal schauen, dass wir haben ganz viele Themen, jetzt geht schon die nächste Meldung hoch, dass wir auch bald zum nächsten Thema kommen. Und Marion, uns würde natürlich auch der Bezug zur Bundespolitik interessieren.
Also wir sind für eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik. Ich finde das grundsätzlich nett. Was wir als SPD daran ändern würden, ist, wir würden das Grundstück gar nicht verkaufen, sondern eben in Erbpacht vergeben, weil dann hätte dieser Mensch ja gar keine Chance, es sozusagen unbebaut weiter zu verkaufen. Wenn man es in Erbpacht nur vergibt, dann sozusagen ist auch der Anreiz da, es zu bebauen oder eben zurückzugeben.
Und wir wollen ein Bodensicherungsgesetz verabschieden, mit dem ausgeschlossen wird, dass mit Boden spekuliert wird und dass öffentliche Grundstücke privatisiert werden. Und wir wollen, dass die Kommunen bei jedem Verkauf ein Vorkaufsrecht entsprechend haben. Das heißt, wir müssen die Bodenpreise deckeln, denn alles, was hier gerade gesagt wurde, hängt an den Bodenpreisen. Das würde dann so nicht mehr stattfinden. Also mit den Spekulationen muss Schluss gemacht werden, Bodensicherungsgesetz.
Vielen Dank. Vielleicht wollen wir ganz kurz aus der Stadt rauszoomen. Das ist ja quasi ein Phänomen, dass manche sich die Miete nicht leisten können. Das hängt natürlich auch mit der sozialen Ungleichheit in Deutschland zusammen. Matthias, du hast, was denkst du über die soziale Ungleichheit in Deutschland? Wo drückt der Schuh am meisten? Ist es eher in der Bildung? Ist es die Kinderarmut, die wir vorhin schon gehört haben? Oder wo drückt der Schuh? Wo
Daniel, du musst mir sagen, wie lange ich reden darf.
30 Sekunden.
Die Frage, würdest du als erstes ansetzen? Wo drückt der Schuh am meisten? Ich gebe dir eine Minute Zeit.
Eine Minute. Also, der Schuh drückt darin, dass seit über 20 Jahren die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinandergegangen ist und dass wir haben das vorhin schon erwähnt, 2,8 Millionen arme Kinder haben und 3 Millionen arme Alte und dass heute die Regierung aus CDU, CSU und SPD die Unverschämtheit besessen hat, die Hartz-IV-Regelsätze um gerade mal 3 Euro anheben zu wollen, sodass man dann von 449 Euro als armer Mensch leben soll. Das sind 5 Millionen Menschen, die da betroffen sind. Das heißt, wir brauchen Maßnahmen, die die soziale Schere schließen und weil wir nur eine Minute haben, sage ich, wir brauchen eine sanktionsfreie und repressionsfreie Mindestsicherung anstelle von Hartz IV mit einem Regelsatz von 658 Euro plus Heizkosten. Und wir brauchen eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente von 1200 Euro. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Kindergrundsicherung, sodass für jedes Kind 358 Euro im Monat an Kindergeld ausgezahlt wird und dann gestaffelt nach Einkommen der Eltern ein Zuschlag bis zu 302 Euro, sodass die ärmsten Kinder dann 630 Euro hätten. Das wären die ersten Maßnahmen und dann fielen mir noch viele weitere ein, aber die darf ich ja nicht mehr sagen.
Das klingt jetzt alles, also waren viele Zahlen, ne? Klingt also nach einer Grundsicherung, könnte man das sagen. Sandra, was denkst du darüber? Ist das das drängendste Problem oder haben wir überhaupt ein Problem mit sozialer Ungleichheit?
Wir haben auf jeden Fall ein Problem damit und die Frage ist ja, ob die Schere wirklich immer weiter auseinandergegangen ist oder ob es gefühlt weiter auseinandergegangen ist. Tatsache ist, wir haben da ein absolutes Problem und daran müssen wir, da müssen wir dran gehen. Und ich denke, man muss sich erstmal überlegen, also ich meine, ob jetzt die Hartz-IV-Sätze zu niedrig sind oder sowas, kann ich selber gar nicht wirklich so beurteilen, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe bisher. Aber wichtig finde ich, dass man überlegt, warum kommen Menschen überhaupt in Hartz IV? Und es hat ja ganz vielschichtige Gründe und ein Grund zum Beispiel ist häufig auch, dass allein Alleinerziehende in Hartz IV geraten. Und das ist ein Thema, das finde ich beispielsweise ganz schlimm. Das muss unbedingt angegangen werden. Dazu gehört eben auch, dass man eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat. Aber ich bin wirklich ein großer Verfechter davon, dass man versucht, die Menschen aus Hartz IV rauszubringen. Es gibt ja zum Beispiel auch Untersuchungen, dass Kinder, die in einer...
Wie würdest du das machen?
Also zum Beispiel gibt es, also jetzt nur als Beispiel, das mir sehr gut gefällt, auf der Severinstraße von Caritas und in Via gibt es so ein neues Projekt, da können die einen Alleinerziehenden hinkommen, denen wird eben ganzheitlich geholfen. Also da wird sowohl geholfen bei einer Jobsuche, als auch die ganzen Anträge zu stellen, als auch Schuldenberatung, als auch psychologische Beratung, als auch Kinderbetreuung, dass man eben nicht, weil das größte Problem ist, dass man sonst auch immer zu so verschiedenen Ämtern laufen muss, dass man so alles aus einer Hand bekommt, dass einem eben da auch leichter geholfen wird. Das sind zum Beispiel Modellprojekte, die ich wirklich großartig finde. Und dann glaube ich halt, dass es, wenn man die Kinder wiederum nimmt, dass man da nur rauskommt über Bildung. Und das ist, was ich vorhin zu Beginn auch sagte, das darf nicht sein in Deutschland, dass die Bildung abhängig ist vom Engagement der Eltern. Und das ist einmal, können es Eltern nicht leisten, weil sie die Sprache vielleicht nicht sprechen oder eben das Kind zum ersten Mal eine Fremdsprache spricht oder lernt, die man selber nicht gehabt hat. Oder aber, ich sehe es ja auch bei mir, dadurch, dass ich berufstätig bin, kann ich meine Kinder ja auch nicht so unterstützen, meiner Elfjährigen hätte ich dringend Latein-Vokabeln lernen müssen. Jetzt hat sie mich heute eine 4 zurückgebracht. Und das ist einfach der falsche Weg. Es müsste so sein, dass die Schulen das ganz...
Aber eine 4 ist doch toll.
Also, das hat meine Tochter auch gesagt, aber die Auffassung habe ich jetzt nicht so geteilt.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es dann vor allem um individuelle Angebote.
Es geht um Ganztagsschulen. Wir brauchen Ganztagsschulen, wir brauchen Sprachförderung für die Kinder vor der Schule. Das sind meine Themen. Kindergartenplätze für alle.
Olivier, siehst du das auch so?
Also grundsätzlich müssen wir schon sagen, Deutschland ist ein cooler Platz zum Leben und viele andere hätten gern die Probleme. Aber gerade deshalb ist es unsere Verantwortung, dieses Thema anzugehen. Und die Schere geht auseinander. Die Statistiken sind ja da. Da hat der Kollege Birkwald vollkommen recht. Da müsste was dazu tun. Das greift natürlich auch wieder in dieses Grundsicherungsproblem. Und wenn ich schon höre, dass den Leuten geholfen wird, Formulare auszufüllen, das ist viel zu kompliziert, nicht? Ich habe es am Anfang gesagt, dazu gehört, dass man das vereinfacht. Also tatsächlich, das Problem ist da und wir müssen sicherstellen, dass wir als unfassbar reiches Land nicht weiter so tun, als wäre hier alles super. Schauen wir mal über die Grenze zum Beispiel in die Schweiz, da ist die Schere der Einkommen zwischen den unteren und den oberen ein Bruchteil von dem, was es in Deutschland ist. Und das ist ein wohlhabendes Land und den Leuten geht es noch besser als uns. Also vielleicht ist das ja auch mal eine Idee, ein bisschen mehr soziale Gleichheit zu schaffen und vielleicht auch hier da und dort zu regulieren, ohne jetzt auf Einzelmaßnahmen einzugehen, weil das schaffe ich in der Zeit, die mir Matthias gibt, nicht mehr.
Aber du hast doch die Hälfte von Frau Möller gehabt. Also insofern.
Dafür war ich vorhin ganz kurz.
Wolf ist auch effizient.
Das stimmt, wir addieren am Schluss. Ich habe jetzt sowohl Marion als auch Sven angeschaut. Entscheidet gerne selbst, wer von euch anfängt.
Okay, genau, also selbstverständlich für die Sozialdemokratie ist so die Arbeit und sozusagen den Selbstwert, den Menschen über ihre Arbeit bekommen, immer sozusagen zentral. Deswegen ist für mich das wichtigste Thema der Mindestlohn von mindestens 12 Euro die Stunde, weil heutzutage, es ist erschreckend, jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland verdient weniger als diese 12 Euro die Stunde. Und wenn man sich das einfach mal umrechnet, das bedeutet bei einem einem Vollzeitarbeitsplatz sind das aktuell, selbst wenn wir die 12 Euro hätten, reden wir über 1900 Euro brutto. Das sind sozusagen 23.000 Euro brutto im Jahr. Das ist sozusagen in Köln das, was Sie wahrscheinlich alle an Miete bezahlen. Ja, und das sozusagen ist jede vierte Arbeitnehmerin. Und deswegen ist sozusagen 12 Euro die Stunde das Mindeste. Wir sind gerade, ist der gesetzliche Mindestlohn bei 9,60 Euro. Die Leute bekommen also für eine volle Stelle 1500 Euro brutto. Und das ist halt irgendwie aus Sicht der Sozialdemokratie einfach nicht fair, dass jemand sozusagen den ganzen Tag arbeitet und davon sein eigenes sozusagen Leben noch nicht bestreiten kann und erst recht keine Familie ernähren kann.
Ich muss jetzt ein paar Mal durchatmen, weil sozusagen oft so dieses, wenn man über Armut spricht, ist oft das Argument, ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute in Arbeit kommen. Dann ist meine erste Reaktion immer, welche Arbeit eigentlich? Also sozusagen, was für Arbeit? Reden wir hier über Jobs, die einfach völlig unterbezahlt sind, wie in der Pflege beispielsweise? Reden wir über Leute, die im Mindestlohn arbeiten, der viel zu niedrig ist? 12 Euro stimmen wir zu. Wir haben massenhaft Befristungen. Wir haben 4,5 Millionen Menschen in Deutschland, die dauerhaft in Minijobs beschäftigt sind. Das heißt, erst einmal muss sozusagen dieser untere Einkommensbereich muss gestärkt und auch wieder reguliert werden. Und dann reden wir aber trotzdem darüber, was ist dann mit den Kindern, die trotzdem in Armut gerade leben. Das bedeutet nämlich nicht nur, man kann sich Markenklamotten nicht leisten, sondern das heißt, dass oft immer dieselben Kinder fehlen beim Geburtstag oder beim Schulausflug, weil einfach schlichtweg die Eltern sich das nicht leisten können. Das bedeutet schlechtere Ernährung, das bedeutet auch teilweise schlechteres Immunsystem. Und man muss einfach sagen, dass wir in Deutschland die absurde Situation haben, dass Menschen oder Eltern, die viel verdienen, auch viel für ihre Kinder kriegen durch hohe Steuerfreibeträge, aber die, die wenig verdienen und in der Grundsicherung sind, müssen für jeden kleinen Pups zu jedem Amt rennen und werden mit Formularen und Bürokratie erschlagen. Und unsere Antwort ist die Kindergrundsicherung. Und da muss ich leider sagen, also Frau von Möller, ich nehme Ihnen Ihr persönliches Engagement total ab, aber die Partei, die eine Kindergrundsicherung gerade blockiert, ist die CDU, weil das Argument ist, man darf Kinder nicht eigenständig betrachten, sondern als System der Familie. Ja, und das ist genau das Problem für Kinder in Hartz IV, weil die noch nicht mal Kindergeld bekommen. Und das muss sich ändern. Wir brauchen die Kindergrundsicherung und ich hoffe sehr, dass wir nach der Wahl auch Mehrheiten haben werden, um das auch durchzusetzen.
Also wir würden zustimmen.
Judith, gerne.
Und danach ich habe das Konzept schon vorgetragen.
Ja, zum Thema Grundsicherung etc. hat natürlich die Partei, die sehr gute Partei, die Partei natürlich die beste Möglichkeit. Wir fordern eine Wirecard für alle. Menschen ohne Einkommen und Vermögen können damit bezahlen, was immer sie wollen. Wir finanzieren das Projekt durch Rücklagen, die selbstverständlich nicht existieren. Denn das geht, denn Bilanzkontrolle durch die Bundesbehörden findet nicht statt. Existenzmaximum von 10 Millionen. Vermögen über der 7.0 werden systematisch gekappt und vom obersten 1% auf die 99% der gesellschaftlichen Unterschicht umverteilt. Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören dazu. Wer mit 10 Millionen keinen Spaß am Leben hat, der hat das Leben nicht verdient. 2% Ziel für Bildung. 53, ich weiß nicht wie viele Milliarden Euro für die kaputte Bundeswehr jedes Jahr. Wir wollen das Geld nicht in Stahlhelme oder wie die Grünen in umweltfreundliche Killerdrohnen stecken, sondern in die Köpfe junger Menschen. Nichts könnte unsere Resilienz, Annegret Scheiß Doppelname, stärker boosten. Vielen Dank.
So, wir kommen zu einer Zwischenfrage. Stell dich gerne kurz erst vor.
Hi, ich bin Jörg und ich wollte noch mal direkt eine Zwischenfrage stellen zu der Kinderarmut. Und natürlich ist es ein sehr wichtiges Thema. Aber wenn ich jetzt sage, ich gebe den Familien mehr Geld, wie stelle ich sicher, dass das wirklich den Kindern zugutekommt und nicht für andere Sachen ausgegeben wird, was ja nicht immer der Fall sein wird, wahrscheinlich.
An wen ging die Frage?
An Sven. Okay. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde das eine wichtige Frage, weil oft daran sozusagen so aufgehängt wird, man darf den Eltern, die arm sind, nicht mehr Geld geben. Also ich glaube, vor 10 Jahren wurde dann immer gesagt, die geben das für Zigaretten und Videospiele aus und so weiter. Und ich finde das ziemlich heftig, was da Eltern unterstellt wird, weil erstmal wollen Eltern das Beste für ihre Kinder. Es gibt da genügend Studien mittlerweile zu von Bertelsmann, vom Zukunftsforum Familie, die eindeutig zeigen, dass gerade Eltern, die arm sind, erstmal bei sich sparen und erst dann bei ihren Kindern. Und die müssen trotzdem Winterschuhe kaufen, die müssen trotzdem irgendwie Sachen für die Schule kaufen und ähnliches. Das heißt, die Familien brauchen erstmal auch mehr Geld. Trotzdem finde ich auch richtig, dass man natürlich gleichzeitig auch sicherstellt, dass die Infrastruktur, also sprich die Bildungsangebote gut sind, also kostenloses Mittagessen beispielsweise in den Schulen und Kitas, dass das ausgebaut wird, dass Kinder auch kostenfrei Bus und Bahn nutzen können und dass vor Ort die Förderung in den Schulen und Kitas gut ist. Das ist kein Entweder-Oder, es muss beides passieren, aber die Familien brauchen halt auch mehr Geld, weil wie gesagt, die Kinder können teilweise nicht zu Klassenfahrten mit oder zum Geburtstag und deswegen gehört beides für mich zusammen.
Super. Wir springen gleich zum nächsten Thema. Allerdings lassen wir uns auch den Rahmen offen, um Zwischenfragen zu stellen. Ich habe eine Frage an die Partei, die uns im Vorfeld auch umtrieben hat. Wir haben uns das mal angeguckt. Ihr habt, glaube ich, hier bei der letzten Kommunalwahl bei den jungen Wählern über 20% der Stimmen geholt. Wann ist es möglich, dass auch, ich sag mal, Wähler wie mich oder andere euch wählen können, weil man euch eine gewisse Ernsthaftigkeit abnimmt?
Ja, ich glaube, man sollte die Partei nicht unterschätzen. Wir werden die Opposition sein. Wir ziehen den Bundestag ein mit 100% plus X. Denn wir sind weder Laschet, Baerbock noch Scholz. Wir sind die eindeutig bessere Partei.
Okay, eindeutig beantwortet die Frage. Daniel, ich glaube, du möchtest dann zum nächsten Thema übergehen.
Dann gehen wir zum nächsten Thema. Wenn man sich in Umfragen anschaut, was ist das Thema, was die meisten Menschen in Deutschland bewegt, dann ist das eindeutig die Klimakrise. Und ich meine, hier in Köln sind wir da ganz nah dran durch die Flutkatastrophe, die erst vor kurzer Zeit passiert ist. Und die Flutkatastrophe, die war gar nicht so günstig. Ne? Da gibt es Schätzungen, dass das 30 Milliarden Euro kosten wird. Und auch die Parteien haben verschiedene Vorschläge vorgelegt, wie man die Klimakrise meistern könnte. Da gab es auch eine Untersuchung vom DIW, das hat dann irgendwie herausgefunden, die Parteiprogramme, die schaffen das eigentlich alle nicht so ganz. Die Grünen waren da noch irgendwie ganz vorne dabei, aber so richtig...
Die Linke.
Also bei der Untersuchung vom DIW waren die Grünen auf Platz 1. Kann sein, dass da nochmal Nachberechnungen gab, das weiß ich jetzt nicht. Wie gehen wir mit diesem Thema um und wie ist das wirklich eine Kostenfrage? Das würde mich interessieren. Und da Sven schaut mich so direkt an, deswegen Sven, starte gerne.
Also soll ich jetzt was sagen zu, wie wir Klimaschutz machen oder mit den Kosten? Also ich habe wahrscheinlich auch nur eine Minute, ne? Das ist bei dem Thema auch ein bisschen schwierig.
Da es eines der wichtigsten Themen ist, kannst du dir auch 2 Minuten
nehmen. Also nee, ich mache es wirklich kurz und dann können wir diskutieren. Also erstens, da gibt es jetzt neueste Zahlen zu, dass jeden Euro, den man nicht investiert in Klimaschutz, kostet 15 Euro in der Folge. Erstens. Zweitens hat das Frank Schätzing, der geschätzte Autor, letzte oder vorletzte Woche in Köln nochmal gesagt, wenn man sozusagen quasi im freien Fall auf die Erde zurast, sollte man nicht nach den Kosten für einen Fallschirm erstmal fragen, sondern sollte sozusagen sich damit befassen, wie man diesen Aufprall verhindert. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich umsteuern, investieren. Es gibt da verschiedenste Modelle zu. Bei uns ist sehr entscheidend, wir wollen früher aus der Kohlekraft aussteigen als 2038, weil das ist einfach zu spät. Damit werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Wir müssen jetzt Tempo machen beim Ausbau von Solarenergie. Da kann man sich vieles überlegen. Auf Neubauten sollen Solarpanels drauf, neben Autobahnen, neben Bahngleise sollen Solarflächen gebaut werden. Wir wollen aber vor allem auch die Verkehrswende vorantreiben. Ich finde das wirklich absurd, ehrlich gesagt, dass in Zeiten von Hochwasser und Unwetterkatastrophen wir allen Ernstes noch darüber ernsthaft reden, dass im Kölner Süden eine neue Autobahnbrücke gebaut werden soll. Also und gleichzeitig fehlt das Geld für die Sanierung der bestehenden Straßen und Brücken und den Ausbau der Schiene. Das heißt, wir haben wirklich jetzt, sage ich mal, Weichenstellungen vor uns, wo man nicht mehr kleckern darf. Und das wird sich auch rechnen. Wir haben Hochwasserschutzflächen, die bebaut werden sollen. Komplett absurd. Und ich glaube, wir brauchen wirklich einen Paradigmenwechsel. Wir haben jetzt 16 Jahre CDU-CSU in der Regierung gehabt und 12 Jahre mit der SPD und wir stehen an einem Punkt, wo wir auch einen Neustart in der Klimapolitik brauchen.
Vielen Dank. Da möchte ich kurz weitermachen. Ne? Das klingt ja, also klingt erstmal nachvollziehbar. Das klingt ja so, wie als müsste man da wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Das heißt, man kommt wahrscheinlich auch nicht drum herum, sich über die, zumindest auf jeden Fall die schwarze Null, eventuell sogar die Schuldenbremse Gedanken zu machen. Sandra, wie stehst du dazu? Haben wir so viel Spielraum zu investieren? Und müssen wir dafür vielleicht sogar die Schuldenbremse aufweichen?
Also ich sehe es anders. Ich meine, eines ist ganz klar, Klimaschutz ist eins der wichtigsten Themen, die jetzt vor uns stehen. Und natürlich kann man im Nachhinein rückblickend der CDU Vorwürfe machen, der SPD, aber auch die Grünen haben in Baden-Württemberg jetzt nicht so wahnsinnig viel Windenergie umgesetzt. Also ich glaube, da sind alle Parteien bisher nicht so großartig gewesen. Klima, wir müssen zum einen natürlich die Klimaziele erreichen oder besser werden idealerweise, was immer davon abhängt, was für Technologien können wir entwickeln innerhalb der nächsten Zeit, weil wir können ja zum Beispiel im Moment Solarenergie und Windenergie nicht speichern. Das ist ganz wichtig, dass wir das schaffen, dass wir das speichern können, weil dann können wir auch europaweit ganz anders erneuerbare Energien einsetzen oder sogar vielleicht weltweit. Das Zweite ist, wir müssen uns schützen vor den Klimakatastrophen, die ja stattfinden, Hochwasser, Starkregen, Trockenheit, das ist ja schon da, auch da müssen wir was tun und alles kostet Geld. Und ich bin überzeugt, dass es falsch wäre, die Schuldenbremse zu lösen und da denke ich ganz ehrlich an die nächste Generation. Ich finde, wir können es nicht machen, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern einen riesen Schuldenberg hinterlassen und da gibt es ja auch andere Länder, europäische Länder, die da ganz schlechtes Beispiel sind, beispielsweise Griechenland, die wir ja maximal unterstützen mussten. Deswegen für mich kommt das nicht in Frage und die CDU und ich bin überzeugt davon, je mehr unsere Wirtschaft involviert wird in dieses Thema und je mehr die Wirtschaft Geld verdient, desto mehr Geld haben wir auch, desto mehr Steuereinnahmen haben wir, um das Ganze zu erreichen. Also was wir wollen, ist eine ganz enge Verknüpfung von Wirtschaft und von Klimaschutz. Und da setzen wir drauf, auch was eben das Thema Innovationen angeht.
Wir nehmen kurz eine Zwischenfrage.
Genau, wir gehen hier zwei Zwischenfragen aus der Ecke.
Ja, also ich frage mich jetzt bei dieser Energiegeschichte und der erneuerbaren Energie, also dass man auf Windkraft umwechseln kann, das weiß man ja jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten. Und warum wird denn dann in den letzten Jahren dauernd die Windkraft nicht ausgebaut? Also welches Windkraftunternehmen will denn in Windkraft investieren, wenn Abstände zu Häusern wiederum anders gemacht werden, wenn man dann nicht im Wald irgendwie Windkraftanlagen aufbauen will? Das ist doch eigentlich Gerede. Also es wird immer geredet, dass irgendwie die Innovation gemacht werden soll und die Innovation findet ja gar nicht statt. Und es ist ja nicht so, dass man Energie werden wir immer brauchen. Das heißt also, mit Windenergie entstehen ja auch Arbeitsplätze. Das kostet ja nicht, das ist doch Quatsch. Also wir schaffen ja neue Arbeitsplätze und das ist doch alles in den letzten 20 Jahren sträflich vernachlässigt. Wir würden ja jetzt schon ganz anderswo stehen. Und wenn man dann immer noch langsamer rumdümpelt, dann wird sich das doch nie wandeln. Und dann stehen wir doch nicht mehr da, dass wir jetzt das bezahlen müssen, weil den Strom nimmt ja jemand ab. Das bezahlt ja sogar jemand, dieses Windrad. Das amortisiert sich durch unseren Verbrauch. Und wir werden ja nicht energiearm leben. Unser Lebensstil ist so, dass wir immer Energie brauchen werden. Das ist, also ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung von Betriebswirtschaft, aber das lässt sich für mich ganz logisch an, dass ich das nur die gesellschaftlichen oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen endlich mal ändern müsste. Und dann wäre das ganz einfach.
Genau, also vielleicht ganz kurz dazu. Wir brauchen mehr Energie, also wenn wir auch E-Mobilität beispielsweise haben wollen, brauchen wir mehr Energie. Insofern ist es absolut richtig. Weswegen wir wenig Windkraft ausgebaut haben, ist sicherlich auch, weil die Genehmigungsprozesse sehr lang sind. Aber trotzdem, weil es jetzt ja immer so hier gegen die CDU geht, es ist so, trotz der Abstandsflächen haben wir hier in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Windräder gebaut als beispielsweise in Baden-Württemberg mit einer grünen Regierung. Das möchte ich jetzt nur noch mal auch da sagen.
Weil hier mehr Wind weht als in Baden-Württemberg.
Also deswegen waren wir einfach alle nicht großartig bei dem Thema und es sind Frage Genehmigungsprozesse und Innovation, meine ich, Innovation im Hinblick auf Speicherung von Energie.
Wir haben gleich die wunderbare Möglichkeit, dass Sie sich noch gemeinsam unterhalten
können. Gibt es da eine Schlussrunde?
Ja, also ich muss dringend was sagen, ich habe gar nichts gesagt. Man kann gar nicht so viel den Kopf schütteln.
Wenn ich gerade kurz eine Frage, die ich habe mal an die Grünen geschrieben vor einem Jahr, ich habe gesagt, wenn ihr mir erzählt oder erklären könnt, wie ihr die 40 Millionen E-Autos plus den Rest der Energie, die wir brauchen, durch Windkraft und Solarenergie und durch alternative Energien decken könnt, ohne, und jetzt kommen wir auf das soziale Thema, weil das ist der eklatante Widerspruch, den ich immer wieder sehe. Die Strompreise werden explodieren, das wissen Sie. Und da können Sie nicht sagen, wir zahlen den Leuten 70 Euro im Jahr zurück. Ja, ganz ehrlich, so wie wir in Deutschland Energie brauchen, werden wir das niemals durch Sonne und Wind machen können. Ich komme aus dem Sauerland. Da sind aber die Windräder vollgepflastert. Diese 1000 Meter Abstanddinger überhaupt nicht relevant, weil sie finden gar keinen Platz, wo diese Windräder überhaupt bringen können. Wir haben jetzt gerade festgestellt, weil wir leider einen windarmen Frühling hatten, die Kohleenergie ist riesig gestiegen. Also zwei Fragen. Wie wollen Sie tatsächlich den Energiebedarf in Deutschland durch Windenergie und Solarenergie sichern, ohne dass die Strompreise explodieren, was wieder eine soziale Frage ist, weil ich kann mir das irgendwann leisten, ja, 500 Euro Strompreis zu zahlen, andere Leute können das nicht. Die zweite Frage ist, und ich weiß, dass es, warum, mein Vorschlag wäre, in einem Jahr die Kohlekraftwerke abzuschalten und die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, weil wir sagen, wir stehen kurz vor 12. Warum nicht die Kohlekraftwerke jetzt abschalten und die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen als Übergangslösung?
So, das war jetzt eine
30
Frage,
Sekunden.
Die ging direkt an, ganz genau, die ging direkt an Sven, deswegen Sven gerne kurz und bündig, denn die anderen wollen gerne sich auch noch zum Thema Klima äußern.
Erstens, wir wollen die Stromsteuer und die Umlage der erneuerbaren Energien massiv absenken, sodass eben auch sauberer Strom günstiger wird. Zweitens, ich habe ja nicht nur über Wind gesprochen, sondern auch über Solar, Biomasse, Speichertechnologien, das brauchen wir alles. Und wir werden auch Strom zukaufen müssen. Und das sollten wir dann bestenfalls nicht aus Frankreich machen, Atomstrom, sondern zum Beispiel aus Norwegen, wo sauberer Strom schon sehr viel mehr produziert wird. Und zur Atomenergie, das kann man so sehen, hinterher ist man vielleicht immer schlauer, aber ich sage immer, eine Risikotechnologie, wo das Restrisiko tödlich ist, für ganze Regionen, wie wir bei Tschernobyl, bei Fukushima, Entschuldigung, darf ich das beantworten? Da können wir ja auch einen Dialog machen. Bei Fukushima, bei Tschernobyl, ganze Regionen verseucht worden, unbewohnbar geworden sind, wo in Belgien, in Tihange, ein Reaktor vor sich hin bröckelt, kann man nicht sagen, na, wir sollten es mal wieder hochfahren. Ganz offensichtlich ist diese Technologie, hat ein Restrisiko, was ganze Landstriche und Länder unbewohnbar macht. Und das ist einfach keine gute Alternative.
Matthias, was sagt die Uhr?
Das habe ich jetzt nicht geguckt. Das aber die Antwort war kürzer als die Frage.
Sie sagen immer, wir stehen kurz vor der Wand. Wir müssen die Kohle hochfahren, weil wir keine Atomenergie mehr haben.
Kohle hochfahren?
Wir haben Atomkraftwerke abgeschaltet und mussten deswegen Kohlekraftwerke hochfahren.
Ich würde vorschlagen, bevor wir uns in der Atomdiskussion verlieren, möchte ich jetzt gerne nochmal Marion das Wort geben. Wie sieht es denn mit der SPD aus und dem Klimaschutz? Was sagst du zu dem, was du jetzt bisher gehört hast?
Genau, also erstens mal, ich bin der Meinung, wir haben im letzten Woche hat die Bundesregierung eine neue grüne Anleihe aufgegeben mit Minuszinsen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also es war nie billiger für die Bundesregierung Schulden zu machen als im Moment. Und dann ist es natürlich wichtig, für die richtigen Dinge Schulden zu machen. Und eben, ich denke mal, den Klimaschutz ist genau das richtige Thema. Und wir wollen einerseits deutlich mehr Investitionen. Und deswegen heute 30 Cent kostet die Kilowattstunde Strom etwa. Davon sind aber nur etwa die Hälfte die Erzeugungs- und die Netzkosten. Der Rest ist eben die EEG-Umlage, es ist die Stromsteuer, die Mehrwertsteuer, alles Mögliche. Das kann man sozusagen deutlich reduzieren, indem eben diese EEG-Umlage wurde ja genutzt, um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Das ist aber eben auch einer der limitierenden Faktoren, weil natürlich dann immer nur eine bestimmte Menge Geld im Topf war und es wurde ja auktioniert. Ne? Also das ist ja einer der Gründe, warum Wind nicht größer ausgebaut worden ist, weil da musste ein bestimmtes Geld im Topf sein, um dann auch Mengen zu auktionieren. Und das müssen wir eben komplett anders machen, dass sozusagen der Bedarf errechnet wird und danach ausgebaut wird und nicht, was ist sozusagen im Topf. Und eben, wir können das uns im Moment leisten, weil das Geld so billig ist, weil die Zinsen so niedrig sind. Und wir können es uns auch leisten, weil wir auf der anderen Seite eben klimaschädliche Subventionen abbauen können. Also Fridays for Future hat ja die Liste gemacht. Da reden wir über 50 Milliarden, wenn wir die Kerosinsteuer einsetzen, wenn wir das Dieselprivileg bei der Mehrwertsteuer reduzieren, wenn wir das Dienstwagenprivileg sozusagen streichen etc., da ist sozusagen auch nochmal jede Menge Kohle, die wir dort eben entsprechend umleiten können, um endlich sozusagen Gas zu geben bei dem Thema.
Setzt ihr das durch als Rot-Rot-Grün?
Selbstverständlich.
Wenn wir dazu, kommen, ja. Drei Punkte. Drei Punkte. Wir brauchen ein preisgünstiges Stromkontingent für Strom, Wasser und auch für Heizstoffe, damit auch Menschen mit niedrigem Einkommen nicht im Dunkeln sitzen. Wir wollen Stromsperren verbieten und wir wollen einen für die
Benutzerinnen und Benutzer kostenlosen ÖPNV. Das sind wesentliche soziale Elemente an der Stelle. Zweitens bin ich in fast jedem Punkt genau der gegenteiligen Ansicht von Frau von Möller. Wir brauchen beispielsweise die Umkehrung von den Rabatten beim Strom. Heute ist es so, je mehr Strom Sie verbrauchen, umso billiger wird der. Also freut sich die Betonindustrie, die Zementindustrie und die Stahlindustrie. Die verbrauchen irre viel Strom. Und die kriegen den auch noch billiger. Und diejenigen hier, die mit dem Strom sparsam umgehen, die müssen den dann teurer bezahlen. Das muss genau umgekehrt sein. Wer wenig Strom verbraucht, soll dafür für die Kilowattstunde weniger bezahlen. Und wer viel verbraucht, der muss entsprechend mehr bezahlen. Das hat auch eine Steuerungswirkung. Und was die Schuldenbremse angeht, da kann ich nur deutlich Frau von Möller widersprechen. Weil Schulden sind nicht etwas, was die zukünftigen Generationen belasten. Diesen Unsinn höre ich ja jeden Tag dreimal in irgendeinem Radiosender. Ich mache Ihnen das mal an einem Beispiel klar aus dem privaten Leben. Wenn Sie sich, vielleicht nicht in der Kölner Innenstadt, weil da müssten Sie Multimillionärin sein, aber wenn Sie sich irgendwo ein Haus kauften und das würde dann mit Schulden belegt und Sie zahlen die Schulden ab, dann sind Sie so lange, wie Sie dieses Haus finanzieren, Schuldnerin oder Schuldner. Irgendwann haben Sie es abgezahlt, irgendwann werden Sie 90 oder 90 plus und gehen gesegnet nach oben. Und wer erbt das dann? Ihre Kinder. Und das heißt, Sie machen Schulden, von denen Ihre Kinder hinterher mit dem Haus was haben. Und genauso ist es im Staat. Wenn wir jetzt nicht die maroden Brücken reparieren, die maroden Straßen ausbauen, wenn wir nicht für Breitband sorgen und bei einem sozialökologischen Umbau dafür, dass wir deutlich mehr Busse und Bahnen kriegen, dass wir Elektrifizierung kriegen, dass wir 4% der Häuser jedes Jahr energetisch sanieren, ohne dass es bei den Mietern als Kosten ankommt. Wenn wir das alles nicht machen, dann wird das nichts. Und dafür kann man investiv auch Schulden aufnehmen. Man darf nur natürlich nicht Schulden aufnehmen, um das Geld zu verballern und auszugeben. Und was zu Griechenland gesagt worden ist, Deutschland macht mit dem Geld für Griechenland mittlerweile Gewinne. Und das steht in den Zeitungen, auch im Kölner Stadtanzeiger, gar nicht drin oder nur auf Seite 17 hinten links klein. Das ist die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir in dieser Zeit kluge Schulden. Wir brauchen aber auch höhere Steuern für das oberste 1%. Vermögensabgabe, Vermögensteuer, kommen wir vielleicht noch zu.
Wunderbar, da sind wir jetzt thematisch sehr weit gesprungen. Jetzt möchte ich gerne nochmal Olivier fragen. Viele kennen ja die Partei Volt, haben sie sicherlich auf den Plakaten gesehen, ne? Aber viele kennen das Parteiprogramm gar nicht so richtig. Jetzt haben wir einige Punkte gehört von den anderen Parteien. Wo steht Volt da? Welcher Partei siehst du dich da am nächsten?
Also wir sind eine pragmatische Partei. Ich glaube, was uns hier von den Grünen, mit denen wir uns sehr viel verbindet, unterscheidet, ist sicherlich, dass wir halt einfach uns hier nicht ideologisch steuern lassen. Wer eine gute Idee hat, hat eine gute Idee und das wollen wir umsetzen. Und wir gehen an manchen Stellen auch weiter. Und dieser Fallschirmvergleich, ja klar, ne, der Fallschirm, den müssen wir jetzt haben und wir müssen auch kurzfristig bestimmte Maßnahmen treffen, die aber nicht unbedingt langfristig das Richtige sind. Ja, das mit dem Paradigmenwechsel stimmt. Und wir haben jetzt gerade diskutiert und hinter dieser Diskussion steht immer die Annahme, wir brauchen immer mehr Energie. Das geht weiter mit dem Wachstum. Wir müssen weiter wachsen. Jetzt grabe ich mal den Ökonomen wieder vor. Das ist nicht unbedingt gesagt. Es gibt durchaus Postwachstumstheorien, die uns absolut aussagen, wir können auch anders leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir anfangen sollen, alle Selbstversorger zu machen und hier aufzugraben und Kartoffeln anzubauen. Das macht keinen Sinn. Aber im Kleinen, nicht? Ich meine, jedes Töpfchen Thymian, das bei uns auf dem Fensterbrett wächst, muss nicht transportiert werden. Viele Millionen Töpfchen Thymian sind schon mal relativ viel. Und diese neuen Ansätze, da muss man nachgehen. Wir müssen jetzt, weil wir es verschlafen haben, Maßnahmen treffen, die vielleicht nicht langfristig die richtigen sind, aber kurzfristig das Problem lösen. Aber wir müssen uns gleichzeitig auch überlegen, was bedeutet denn das jetzt echt für die nächste Generation? Das sehen wir ja bei Volt, bei den jungen Leuten, die da hauptsächlich sind. Das ist eines der größten Probleme, das die beschäftigt. Wie können wir denn das auf eine, ja, auf eine neue Basis stellen? Und das ist jetzt sicher nichts, was wir in der nächsten ein, zwei Legislaturperioden hinkriegen, aber je früher man losgeht, desto schneller kommt man an. Ich glaube, das sind so die Punkte, die uns besonders beschäftigen, dass wir tatsächlich eben auch zu diesen langfristigen Paradigmenwechsel Lösungen finden, die wir teilweise schon formuliert haben, aber teilweise natürlich auch noch wir unsere Nachforschungen vertiefen müssen und noch ein bisschen schauen, was passiert denn jetzt, wenn wir endlich diese aktuell sofort notwendigen Maßnahmen getroffen haben.
Aber hier hat niemand gesagt, dass wir mehr Energie brauchen, sondern dass wir mehr Strom brauchen. Das ist nochmal sozusagen ganz klar, weil wir haben im Moment sozusagen nur 4/5 des Energieverbrauches ist in erneuerbare Energien, weil wir eben noch viel fossile Energien nicht nur im Strombereich, sondern eben im Verkehr und vor allen Dingen bei den Heizungen und sowas haben. Und eben unser Thema ist ja, wir haben eine Verschiebung. Also wir wollen ja den Verkehr elektrifizieren und wir wollen auch die Wärme elektrifizieren. Das heißt, ich brauche deutlich mehr Strom. Ne? Also wir reden jetzt, wir haben im Moment 600 Terawattstunden, wir brauchen mindestens 1000 Terawattstunden Strom, aber eben um dann in den anderen Bereichen keinen Energieverbrauch mehr zu haben. Aber ich glaube, in der Summe sind wir alle natürlich der Überzeugung, dass durch Energieeffizienz wir am Ende ein wenig runterkommen müssen.
Ja, effizient, aber du musst auch zum Beispiel Verbraucher und Produzenten näher zusammenbringen und nicht die Sachen quer über den Globus karren, zum Beispiel. Das ist nur eine Maßnahme.
Faktenzwischenruf. Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ist insgesamt rückläufig. Er ist von 1990 bis 2020 um 33% gesunken. Und wir haben seit 2008 einen durchschnittlichen Energieverbrauchrückgang von 1,7%. Und da auf dem Weg müssen wir weitergehen.
Ich denke, man muss komplett umdenken, weil solange es Gewinne, es geht nur um Gewinne, wer verdient das meiste Geld? Solange unsere Umwelt gewinnorientiert zerstört wird, wird sich auch an unserer Umwelt weiter nichts ändern. Das kann man sehr gut mit dem Krankenhaus vergleichen. Auch da ist ein Klimawandel. Es geht nur noch Krankheiten. Mit Krankheiten verdient man Geld. Und genauso verdient man mit der Zerstörung der Umwelt Geld. Wir leben in einem Lobbyland. Das sollte man nicht im Hintergrund lassen. Vielen Dank.
Hier gibt es eine Zwischenfrage. Dich.
Ja, Lutz Dückmantel aus Düsseldorf.
Ja. Alles gut, Mario. Der Mann ist mutig, ein Applaus für ihn.
Ich bin sehr für Diversität, ne? Also ich wohne jetzt in Köln. Aber mein Punkt, technisch mache ich mir da überhaupt keine Probleme von der jetzigen Herstellung von Energie auf mehr Stromwirtschaft umzustellen. Technologisch ist das alles durchaus machbar. 40 Millionen E-Autos werden nicht an den Start gehen, dafür gibt es viel zu viel Reichweitenangst in Deutschland. Ne? Das wird nicht so passieren. Lastmanagement können wir noch ausbauen, können wir noch 20% sparen. Wir können noch ganz viel sparen. Die Frage jetzt an alle im Podium ist eigentlich, dass technisch eben kein Problem ist, sehe ich nicht so. Warum haben wir bisher versagt, das umzusetzen? Wir wissen es ja schon lange genug. Wir waren führend in Solar, wir waren führend in Wind. Die größten Windkraftanlagen kommen jetzt aus China. Alles kommt jetzt aus China. Was werden wir halt hier tun in Deutschland, um politisch die Weichen zu stellen, damit wir nach vorne kommen und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene.
Jeder 20 Sekunden. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Europäisch New Green Deal ist sozusagen, schreibt es mittlerweile allen EU-Ländern vor, entsprechend in diesem Bereich vorzugehen. Ich glaube, dass unsere Wirtschaft, die wir ja sowohl Solar als auch Wind leider kaputt gemacht haben, werden uns so schnell nicht wieder trauen. Nichtsdestotrotz, wenn wir sozusagen sie, so wie wir es wollen, hochfahren, dann müssen wir hoffentlich auch die Bitterfels und sowas, wo das Solarzentrum war, auch wieder entsprechend reaktivieren.
Ich finde auch, dass der Vergleich so ein bisschen hinkt mit China, weil natürlich sich an bestimmte Vorgaben und bestimmte Kriterien und Regularien überhaupt nicht halten. Und ich finde das schon ganz gut. Okay, wir sind an manchen Stellen teurer, weil wir uns an solche Dinge halten, produzieren teurer, sind aber immer noch da. Und Deutschland hat immer noch eine ganz vernünftige Position, was das anbelangt. Wir werden an vielen Stellen mit China in der Produktion nicht mitkommen. Das macht aber nichts. Wir kaufen ja auch nicht unbedingt dort. Und naja, das. Gut. Bitte? Masken, ja gut, Masken, das habt ihr gekauft.
Alles.
Bleiben wir bei den 20 Sekunden.
Oh je. Ich glaube, das stimmt, dass vor 20 Jahren war Deutschland total innovativ bei Solarwind, weil eine Politik gemacht wurde, die das gefördert hat. Das hat die letzten Jahre aufgehört. Man kann es an der Autoindustrie sehen, dass immer suggeriert wurde, den Autokonzernen, der Verbrenner hat schon noch eine Zukunft. Und in der Zeit hat Tesla die E-Autos gebaut und in Japan wurden die Wasserstoffautos an den Markt gelassen. Und das muss sich ändern. Die Politik muss den Rahmen vorgeben, dass die Industrie sich verändern muss und sie dabei unterstützen. Und das ist in den letzten 10, 15 Jahren zu wenig passiert.
Also ist richtig, was Sie sagen mit der Solarenergie, das kommt jetzt alles aus China, weil eben die Bedingungen in China deutlich günstiger sind. Die haben keine Umweltstandards, die können wesentlich günstiger produzieren. Kaum welche, das ist ja ein Problem, das ist ja eins der großen Probleme und davor habe ich auch Sorge, dass dann nachher die Industrie nach China geht, die sich überhaupt nicht um Umwelt kümmern und wir dann nachher dieses Zeug hier nach Deutschland importieren. Also das ist zu großen Teilen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir hier in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben, einen wettbewerbsfähigen Standort erhalten. Und da ist eben eins der Themen, dass ich sage, keine Steuererhöhungen, denn sonst sind wir noch weniger wettbewerbsfähig.
Ja, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen Steuersenkungen für alle Menschen mit 6.500 Bruttoeinkommen und weniger. Und von dem höchsten 1%, da brauchen wir deutlich mehr Geld. Das sind Millionäre, Millionärinnen, Multimillionäre und Multimilliardäre. Davon haben wir übrigens 119. Sollten wir gleich nochmal drüber reden. Wir schlagen konkret auf Ihre Frage einen öffentlichen Transformationsfonds vor, der klimagerechte Arbeitsplätze für die Zukunft sichert und ein ökonomisches Umsteuern zulässt. Und der muss natürlich auch mit Geld gespeist werden. Wir brauchen ein Zukunftsinvestitionsprogramm, in dem wir dann bis 2025 auch 1 Million gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen können. Denn es geht ja nicht nur um die Firmen, es geht ja vor allen Dingen auch um die Menschen, die hinterher was kaufen können sollen und die ein anständiges und gutes Leben haben müssen. Und deswegen sagen wir, mit dieser Maßnahme können wir dazu beitragen, dass die Wirtschaft bis 2035 klimaneutral wird. Das ist ja der notwendige Zeitrahmen. 2045 reicht nicht. Aber das wird nicht gehen, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Und solange die Schuldenbremse da ist, wird das nicht gehen. Und das wird auch nicht reichen. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die ganz oben sind, sich auch dabei an der Finanzierung beteiligen, Behörden.
Und nein, hier soll jeder seine Zeit bekommen. Deswegen Judith, gerne.
Die sehr gute Partei, die Partei fordert eine Abwrackprämie für SUVs. Diese hässlichen Stadtpanzer kann man einfach günstig entsorgen. Des Weiteren fordert die sehr gute Partei, die Partei, dass der AKW einen grünen Punkt für AKW-Müll. Die Betreiber der AKWs sollen ihren Dreck bitte selber entsorgen und zurücknehmen. Und außerdem gehört der Profit und der Lobbyismus einfach verboten. Die Parteien sollten wirklich mal offenlegen, mit wie viel Geld sie sich hier bestechen lassen, Maskendeals etc. Und dafür ist die Partei da. Sie wird zeigen und offenlegen im Bundestag, was unsere werten Kollegen hier alles einsacken. Vielen Dank.
Eine Zwischenfrage. Weil es hört sich jetzt in der letzten Stunde, und ich springe ungern der CDU zur Seite, aber ich mache es jetzt doch mal in einem Punkt, oder nicht ungern in dem Fall, aber was sich für mich hier so anhört, ist tatsächlich so, als wenn doch Rot-Rot-Grün eigentlich gesetzt wäre. Man kommt in den Themen super parat. Ich erlebe das jetzt hier, geht dann Signal von Köln aus ganz klar. Auf Bundesebene, das, was Herr Scholz sagt oder das, was Frau Baerbock sagt, da höre ich das nicht. Und dementsprechend finde ich so ein bisschen, auch wenn ich das alles sehr nett finde, was da gesprochen wird, fast unehrlich. Also wie ist die Idee? Geht von Köln Zeichen raus? Rot-Rot-Grün ist die Idee, die quasi in das Land rausstrahlt und was eine Idee sein kann. Seid ihr da alle dafür? Gerade von der SPD und von den Grünen würde mich das interessieren. Ich weiß, dass die Linke da generell dabei wäre. Wie steht ihr dazu?
Also ich schwurbel nicht, sondern sage, meine Präferenz ist Rot-Rot-Grün, aber ich stehe natürlich hinter Olaf, der sagt, wir lassen erst die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 26.09. Wir haben uns beim letzten Mal echt verbrannt. Wir haben an dem Abend gesagt, wir gehen in die Opposition und nachher irgendwie hatten wir die Arschkarte. Deswegen kann ich verstehen, dass Sie jetzt vorsichtig sind und erstmal das Ergebnis abwarten und dann gucken, welche Optionen sind überhaupt möglich. Aber meine Präferenz, also ich kann mit allen demokratischen Varianten leben, aber meine Präferenz ist selbstverständlich Rot-Rot-Grün.
Ich möchte erstmal dir, lieber Daniel, ungern, aber widersprechen, dass es unehrlich ist. Wir haben ja bisher nur über Inhalte gesprochen, ja. Und inhaltlich ergibt sich eine große Schnittmenge tatsächlich zwischen dem grünen Programm, dem Programm der SPD, auch von Volt übrigens, und dem Programm der Linkspartei, so. Und ich sehe das aber so, dass sozusagen erstmal wir Grünen natürlich stark werden wollen, bla, bla, bla. Das muss ich jetzt alles nicht alles wiederholen. Und die größten Schnittmengen gibt es mit der SPD, so. Vielleicht gibt es ja auch eine eigene mehr. Das kann ja auch sein. Ich meine, man sollte ja nicht Umfragen gewinnen, sondern Wahlen. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel in der Sozialpolitik Sozial-, Arbeitsmarkt-, Familien-, Gesellschaftspolitik mit der Linkspartei keine Probleme hätten, eine Regierung zu bilden. Ich habe allerdings Zweifel, weil nicht alle in der Linksfraktion sind so nett und pragmatisch und am konstruktiven Arbeiten interessiert, wie Matthias W. Birkwald das ist. Bei allem, also das ist jetzt sehr, war jetzt Lob und so, ne, für dich. Sondern da gibt es einfach auch KollegInnen, denen es irgendwie wichtig ist, zum Beispiel, dass überall auf der Welt deutsche Soldaten abgezogen werden, selbst wenn sie zum Beispiel nur eine Grenze absichern oder Waffenlieferungen sozusagen auf dem Meer verhindern wollen. Und denen ist das wichtiger und das sozusagen da ideologisch drauf zu bestehen. Und ich sag mal, wenn sich diese Position durchsetzt, dann wird das schwer, eine Regierung zu bilden, die auch wirklich hält, wo man Kompromisse machen muss, wo man einen Haushalt verabschieden muss und so weiter. Und ich würde mir wünschen, die pragmatische, am Gelingen orientierte Fraktion setzt sich da durch. Dann wird sicher einiges gehen, aber ich sag mal, das ist für mich noch nicht ganz geklärt.
Und ich kann dazu sagen, das, was Marion und Sven gesagt haben, kann ich soweit unterstützen, außer dass es die Linkspartei seit dem 16. Juni 2007 nicht mehr gibt und wir die Linke heißen. Ja, das ist zweimal Linkspartei gesagt. Ansonsten hast du völlig recht und die Marion auch, aber wir drei sind uns hier einig. Es gibt aber in allen drei Parteien auch welche, die das alles nicht wollen. Und ich möchte gerne mit Grünen, die so sind wie Sven Lehmann, koalieren. Ich möchte aber mit den Olivgrünen nicht koalieren. Ich möchte mit denen, die zu Russland kein friedliches Verhältnis haben wollen, möchte ich auch nicht koalieren. Das heißt, wir werden in diesen Fragen verhandeln müssen, in Sondierungsgesprächen und in Koalitionsverhandlungen. Und bei der SPD gibt es auch welche, die vieles von dem, was wir wollen, nun gar nicht wollen. Das bedeutet, wir Linken sind nicht für eine Koalition um jeden Preis, sondern wir wollen, dass wir in fairen Verhandlungen Kompromisse machen, wo sich alle drei Partnerinnen dann auch durchsetzen. Und das hat Bodo Ramelow als Ministerpräsident von Thüringen von der Linken geschafft. Dort regieren alle drei Parteien auf Augenhöhe mit. Da gibt es nicht Koch und Kellner wie bei Gerhard Schröder. Und so würde ich mir das auch für uns drei wünschen. Wir hier in Köln, wir würden das hinkriegen.
Ich muss Vielen dazu Dank. Aber sagen, dass wer zu Menschenrechtsverletzungen in Russland schweigt, das wird dann auch schwierig. Ne? Also, na, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Also ich übersetze das ganz kurz. Es wird schwieriger, als es sich hier darstellt.
Hier gibt es eine Wortmeldung.
Und es kommt eine Frage.
Hallo, also vielleicht thematisch angrenzend hatte ich. Also ich bin Salima, ich wohne auch hier im Haus. Vielleicht eine Frage an Marion, Sven, also genau, Marion, Sven, Sandra und Matthias?
Ja, ganz, ganz kurz vorher. Jetzt stehen wir hier vor einem großen Dilemma, bevor die Frage kommt. Ja. Ne? Wir haben schon 9 Uhr und wir haben euch versprochen, es geht nur bis 9 Uhr. Wir wollen euch natürlich allen noch die Gelegenheit geben, zum Schluss eine Minute zu reden. Sagt mal ganz kurz, ob das okay ist, wenn wir jetzt noch 10 Minuten weitermachen. Die Frage, vielleicht noch zwei andere Fragen zulassen, die sich eher an eine Person richten als an mehrere. Und dann kommen wir zu den Abschlussstatements.
Aber vielleicht wäre es auch nett, mich noch zu Wort zu kommen lassen, nachdem hier alle ihren Standpunkt bezüglich ihrer Koalition gesagt haben.
Auch das soll noch den Raum finden.
Ja, bevor wir die Frage dann beantworten, ich möchte nicht unhöflich erscheinen.
Geht aber auch in meine Frage ein.
Wenn, liebe also, Salima, dann mache ich die Frage für alle Frage. Auf.
An das eigene Führungspersonal. Vielleicht jetzt in einem Rahmen, der jetzt nicht so ganz öffentlich oder etwas intimer stattfindet, dass man vielleicht einfach auch mal kritisch sagt, wie man dem eigenen Führungspersonal gegenübersteht. Kritisch oder Dinge, die man schätzt, aber vielleicht auch wirklich eine nicht ganz glatte Antwort an der Stelle wäre vielleicht ganz, ganz nett.
Ja. Ja, das kann ich eigentlich sehr gut beantworten, da ich Kanzlerkandidatin bin für die sehr gute Die Partei. Bin ich ja mein eigenes Führungspersonal und von dem her bin ich mit mir absolut im Reinen und kann das sehr ehrlich und gut beantworten. Und außerdem wollte ich noch ein Zeichen für Köln setzen. Ich finde, Köln sollte das graue Zeichen setzen und die Partei in den Bundestag schicken, denn das wäre mal eine ehrliche Alternative und auch eine gute Antwort auf die Streithähne, die hier sitzen und sich gegenseitig betteln und eine kleine graue Minderheit nicht zu Wort kommen lassen. Vielen Dank.
Also, ne, bei der Antwort wird es etwas glatter und das ist aber die Wahrheit, weil ich gehöre zu denen in meiner Partei, die mit allen Führungskräften zusammenarbeiten, weil sie demokratisch gewählt sind. Ich habe zum Beispiel, ja, ich arbeite, habe auch als Katja Kipping Parteivorsitzende war, mit Katja Kipping gut zusammengearbeitet. Das hat Sven Lehmann mitgekriegt. Ich komme aber auch mit Sarah Wagenknecht gut aus und ich kritisiere die auch alle. Und die reden alle mit mir und zu denen haben die alle mit mir ein gutes Verhältnis, auch zu Dietmar Bartsch. Der sagt immer, ich kritisierte ihn zu viel.
weil ich das in Vier-Augen-Gesprächen und am Telefon mache und nicht öffentlich. Und das soll auch so bleiben, aber Sie können sicher sein, ich habe an allen meiner vier Führungskräfte sehr viel Lob und auch Kritik. Und die kriegen die per SMS, per Telefon und persönlich. Und ich kriege die auch. Also so, wie es sein soll.
Ja, ich halte Herrn Laschet für einen großen Teamplayer, einen Mensch, der starke andere Persönlichkeiten zulässt. Das macht ihn aus. Insofern kann ich gut mit ihm leben. Und ja, vielleicht nochmal zum Thema Koalition, habe ich mich noch nicht geäußert. Wir als CDU, wir sprechen mit FDP, mit SPD und den Grünen, wenn sie dann mit uns sprechen wollen. Wir werden nicht sprechen mit der AfD und nicht mit den Linken.
Ich sag was zum Thema Annalena Baerbock und Robert Habeck als unsere Parteivorsitzenden, die ja beide Spitzenkandidat sind, die bestimmt auch sehr, sehr gute Ministerinnen und Minister werden, wenn die Grünen die Chance dazu bekommen. Ich weiß, dass es innerhalb so der grünen Anhängerschaft, aber auch bei denen, die so ein bisschen wechseln sind, Enttäuschung darüber gibt, dass Annalena Baerbock Spitzen- oder Kanzlerkandidatin geworden ist und nicht Robert Habeck. Ich glaube, dass sozusagen so teilweise auch die Kampagne, und das ist ja untersucht worden, dass sehr viel Hass und Hetze gerade gegenüber den Grünen gerade immer wieder geäußert wird. Wir haben jetzt neulich das Urteil gehabt, dass es sogar erlaubt ist, auf Plakaten zu schreiben, hängt die Grünen. Das ist richterlich bestätigt, absurderweise. Und ich glaube, das wäre auch alles passiert, wenn Robert Habeck der Kanzlerkandidat geworden wäre. Ich persönlich ärgere mich darüber, dass diese Fehler passiert sind mit dem Buch, wo die Quellen nicht angegeben wurden und so weiter. Sie ärgert sich auch da sehr darüber. Trotzdem halte ich sie für eine sehr, sehr gute Politikerin, die fachlich und charismatisch ist, die auch mitten im Leben steht, zwei kleine Kinder hat und weiß, wovon sie spricht. Und wenn sie nicht Kanzlerin werden sollte, wird sie dann hoffentlich eine sehr, sehr gute Ministerin.
Ich war jetzt eigentlich gar nicht gefragt und ehrlich gesagt rechnen wir auch nicht wirklich damit, mit allzu hoher Sicherheit die Kanzlerin stellen zu dürfen. Obwohl das toll wäre, weil ich wirklich begeistert bin von unserer Spitzenkandidatin Rebecca Müller. Die wäre auch eine großartige Kanzlerin und wir arbeiten dran. Ich möchte das sehr gerne unterstützen, dass wir dann da auch hinkommen.
Ja. Bei der Wahl um den Parteivorstand habe ich Norbert Walter-Borjens und Saskia Esken gewählt, bei beiden Malen. Als dann rauskam, Olaf Scholz wird unser Kanzlerkandidat, habe ich erstmal gesagt, Schluck. Ich wollte ihn doch gar nicht. Ich bin auch die Vorsitzende der SPD-Frauen. Ich hätte sozusagen natürlich eine unserer Frauen in erster Reihe am liebsten gehabt. Also Malu Dreyer, Manuela Schwesig oder Franziska Giffey, die sich aber alle dafür entschieden haben, dass sie lieber Länderchefinnen werden. Und wenn man sich dann anguckt, wer steht dann noch da, dann gab es sozusagen, war Olaf Scholz derjenige, der sich am meisten angeboten hat. Und ich finde, ja, war ich...
Kleinere Übel offensichtlich.
Aber es wurde ja eine ehrliche Antwort darum gebeten und ich stehe für klare Kante.
Das war die ehrlichste Antwort von allen.
Ja. Ja. Und im Endeffekt sage ich halt, ich finde es ganz schön, in der Sozialdemokratie lernt man sehr schnell, innerhalb der Partei für seine eigene Überzeugung zu kämpfen wie eine Löwin, aber sobald eine demokratische Entscheidung gefallen ist, mit dem Ergebnis rauszugehen, als wäre es schon immer das eigene gewesen, und das habe ich in 35 Jahren Partei sehr gut gelernt.
Ja, vielen Dank. Dann,
das war auf jeden Fall ehrlich, das ist doch schon viel.
Dann wollen wir jetzt zur allerletzten Frage kommen. Ich habe noch eine Frage da drüben gesehen. Mal schauen, wir haben heute so viele Themen nicht geschafft.
Ja, und tatsächlich gibt es auch noch ein Thema. Hallo, Anja, mein Name. Das mir leider jetzt natürlich nach 9 Uhr schon viel zu kurz kommen muss. Und das ist das Thema Asylpolitik. Aber das ist, finde ich, das brennt. Also bei aller Hochwasserkatastrophe und bei allem Klimawandel und Gedöns, und das ist mein Job, damit beschäftige ich mich täglich, aber das ist tatsächlich etwas, was ich gerade mit Afghanistan wieder ein ganz, ganz großes Thema finde. Und ich weiß nicht genau, wie wir das machen wollen. Das dürfen jetzt gerne diese charmanten Moderatoren hier entscheiden. Mir würde ein 20-Sekunden-Statement von jedem reichen. Aber was ist das Drängste, was ich in der Asylpolitik ändern muss, damit wir endlich nicht nur eine menschliche Asylpolitik haben, sondern auch noch die Menschen, die freiwillig hierhin kommen und hier gerne ein gutes Leben haben wollen, die unser Fachkräftemangel entlasten könnten, dahin bringen, dass sie das auch tatsächlich tun dürfen und können. Das würde mich mal sehr interessieren.
Wunderbar. First come, first serve. Wer zuerst möchte, gerne die Hand heben und gerne wirklich die 20 Sekunden. Liebe Marion.
Wir haben schon ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschaffen. Das muss ausgebaut werden, damit eben auch mehr Leute darüber kommen können. Wir brauchen den Spurwechsel zwischen Asyl und diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und wir müssen vor allen Dingen viel, viel mehr Geld an den UNHCR überweisen, damit eben die ganzen Flüchtlingslager überall in der Welt, die 60 bis 70 Millionen, die dort leben, ein besseres Leben haben, damit sich nicht alle auf den mühsamen Weg nach Deutschland machen müssen.
Vielen Dank. Sven.
Boah, 20 Sekunden. Erstens, Fluchtursachen bekämpfen. Das hat mit Klimakrise zu tun, das hat mit Landwirtschaft zu tun, mit Kriegen, mit Rüstungsexporten, so. Und zweitens, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, absolut. Aber ich mache es jetzt mal ganz banal, klingt das so, aber wir müssen dafür aufhören, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört. Im Mittelmeer sterben Leute. Wir haben Lager an den europäischen Außengrenzen, auf den Inseln, wo schlimme Verhältnisse herrschen, wo Kinder angeknabbert werden von Ratten, und das ist einfach unwürdig für diesen Kontinent. Deswegen müssen diese Lager aufgelöst werden und es muss die Möglichkeit geben, ordentliche Asylverfahren zu bekommen und nicht diese Pushbacks, damit sozusagen Abschreckungspolitik gemacht wird. Und das halte ich aus Menschenrechtsperspektive für das Wichtigste.
Sandra, gerne.
Ja, einmal auch Fluchtursachen bekämpfen, selbstverständlich. Dann Hilfe vor Ort deutlich ausbauen, diese menschenwürdigen Zustände, wie Sven Lehmann das auch gerade schon gesagt hat, bekämpfen. Und dann in Deutschland deutlich bessere Integration. Das geht über das Flüchtlingseinwanderungsgesetz. Aber es ist eben auch die Frage mit den Kindern, dass man die deutlich besser integriert in die Schulen, durch Sprachförderung und so weiter, was ich auch schon mit Kids Smiling ja mache. Aber das muss natürlich von staatlicher Seite aus gefördert werden.
Fluchtursachen bekämpfen heißt, es soll gar keine Rüstungsexporte mehr aus Deutschland geben, weil die Waffen, die wir exportieren, die sorgen dann für die Kriege, vor denen die Menschen zu uns hinflüchten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir müssen das Asylrecht ausweiten und durchsetzen und wollen einheitliche Schutzstandards auf hohem Niveau. Dann muss das Recht auf Familiennachzug uneingeschränkt gelten. Das ist heute nicht so, auch für Subsidiärschutzberechtigte beispielsweise. Und wir fordern, dass die Kommunen selber entscheiden dürfen, ob sie über die Zahl der ihnen zugeteilten Menschen hinaus weitere Menschen aufnehmen dürfen. Und wir wollen, dass Geflüchtete bundesweit dezentral in Wohnungen untergebracht werden und nicht in menschenunwürdigen entsprechenden Flüchtlingsunterkünften. Und statt diskriminierender Sachleistung wollen wir reguläre Geldleistungen auch für geflohene Menschen. Und den Rest kriege ich in 20 Sekunden nicht mehr unter.
Danke, Matthias. Dann gehen wir zu Judith und anschließend zu Olivier.
Ich denke, meiner Meinung nach hat jeder das Recht auf Asyl, in welcher Form auch immer. Und wir können dankbar sein, dass es uns hier so gut geht. Und ich denke, da ist auch noch genügend Ressource da, um andere Menschen zu unterstützen.
Meinen Vorrednerinnen und Vorrednern Dank, weil ja, das alles. Und dann würde ich noch hinzufügen, ganz wichtig ist halt Integration. Wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen. Wir sind de facto ein Einwanderungsland. Wir müssen so schnell wie möglich sauber integrieren, die Leute in Jobs bringen, nicht in Ankerzentren verschmachten lassen oder irgendwie 5 Jahre vom Arbeitsmarkt fernhalten, sondern so schnell wie möglich wirklich zu Teilen unserer Gesellschaft werden lassen. Damit würde sich relativ viel von selber lösen.
Ja, vielen Dank. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir schon zur Abschlussrunde kommen. Und deswegen möchte ich euch alle gerne nochmal fragen, warum sollten wir euch die Erststimme geben und eurer Partei die Zweitstimme? Wir haben jetzt so oft bei Marion angefangen und sind die Reihe durch. Deswegen möchte ich jetzt mal den umgekehrten Weg gehen und möchte Judith fragen, warum sollen wir der Partei, die Partei, die Stimme geben?
Die sehr gute. Also einmal sollte die Partei, sollte man mir die Stimme geben, weil ich eine sehr gute Pflegefachkraft bin und, glaube ich, mir den Urlaub im Bundestag redlich verdient habe. Zum Zweiten stellt es hier heute Abend auch in der Diskussion wieder ganz deutlich klar, welchen Stellenwert die Pflege, die Pflegeproblematik, der Pflegepersonalmangel aktuell in unserer Politik hat. Heute Abend nichts. Ich war die Einzige, die dieses Thema aufgegriffen hat. Und ich denke, deswegen sollte auch die sehr gute Partei, die Partei, die eine eigene Pflegetaskforce hat, auch als Zweitstimme gewählt werden. Denn ich als Erststimme habe mir den Bundestag mit meiner endlich verdienten, systemrelevanten Bezahlung verdient. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, mich sollten Sie mit der Erststimme wählen, weil ich auf jeden Fall
für soziale Gerechtigkeit eintrete mit dem Schwerpunkt Alterssicherungspolitik für alle Generationen. Aber viel wichtiger ist, dass Sie mit der Linke die Zweitstimme wählen, weil Sie damit eine Politik für Frieden wählen, gegen Rüstungsexporte, gegen eine Bundeswehr als Interventionsarmee und Weltpolizist, weil Sie für Klimagerechtigkeit eine Stimme abgeben werden, wo wir darauf achten, dass der Kampf gegen den Klimawandel, der dringend notwendig ist, nicht so abläuft, dass die Schwachen, die Schwächsten und die Mitte ihn alleine bezahlen muss. Und natürlich soziale Sicherheit auf allen Feldern, auch bei der Pflege, auch bei der Krankenversicherung. Wir wollen eine gerechte Finanzierung, beispielsweise in der Krankenversicherung über eine Bürgerversicherung, wo alle mit allen Einkommen ohne Grenze einzahlen. Dann würden Sie alle mit weniger als 6.300 Euro brutto auch weniger Krankenkassenbeiträge zahlen und. Unser Programm hat 156 Seiten. Schauen Sie sich es ruhig mal an. Das ist alles gut für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit.
Ja, schon mal tausend Dank für den tollen Abend. Hat super Spaß gemacht. Total schönes Konzept hier unter freiem Himmel. Ich denke, es muss mehr Politikerinnen und Politiker mitten aus dem Leben geben, die wissen, was hier vor Ort los ist, die wissen, wie hart die Zeit auch in der Corona-Pandemie war. Und da hatte ich oft das Gefühl, dass da in Berlin eine Blase an Politikern sitzt, die gar nicht mehr wissen, was hier eigentlich an Hilfen überhaupt vor Ort ankommt, die erwartet haben, dass wir Homeschooling und Homeoffice verbinden sollen, was nicht gegangen ist. Deswegen finde ich es wichtig, dass Menschen mitten aus dem Leben nach Berlin kommen. Ich wäre gerne Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Insofern würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mir Ihre Erststimme geben würden. Ich bin mir nicht sicher, ob die CDU hier so Ihre Partei ist. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere sagt, doch, das ist eine Partei, die auch für Stabilität steht. Denn man muss auch ehrlicherweise sagen, bei all den Fehlern, die die CDU mit Sicherheit gemacht haben, alle Parteien machen Fehler und jeder Politiker macht auch Fehler, und das muss man auch offen mal zugeben, ist es doch so, dass wir gut gerade durch die letzten Krisen in den letzten 16 Jahren gekommen sind. Uns geht es im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern immer noch sehr gut, auch weltweit gut. Und wenn wir da weiter die Stabilität haben wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie auch sich für die Zweitstimme für die CDU entscheiden könnten.
Vielen Dank, Sandra. Sven.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank für den wirklich spannenden Abend. Einer der spannendsten in diesem Wahlkampf tatsächlich, finde ich. Und ich würde mich sehr freuen über beide Stimmen für die Grünen, weil wir, glaube ich, kurz davor stehen, dass vielleicht eine große Koalition wieder neu aufgelegt wird, nur halt dann mit Olaf Scholz als Kanzler. Und das mag dann zwar ein anderer Kanzler sein von einer Partei, aber ich glaube, es wäre trotzdem Stillstand in den Bereichen Klimaschutz und Soziales, die wir jetzt erlebt haben. Und deswegen würde ich mich freuen über starke Grüne, die sozusagen stärker dann werben für Klimaschutz und kämpfen und gegen Armut in dieser Regierung. Und warum ich aber ganz besonders mich über die Erststimme freuen würde, ist, dass es so ein bisschen hier in diesem Wahlkreis ähnlich ist. Seit über 70 Jahren gewinnen diesen Wahlkreis immer CDU oder SPD. Diesmal, glaube ich, ist relativ realistisch, dass entweder Sandra von Möller den gewinnt, Marion Solbach oder ich. Und Sandra von Möller hat eingangs gesagt, naja, der Herr Lehmann oder Sven Lehmann ist ja eh über die Liste drin, und da möchte ich ganz ausdrücklich widersprechen, weil nämlich es geht jetzt nicht um die persönliche Karriere von Sandra von Möller oder Marion Solbach oder Sven Lehmann, sondern es geht darum, wer diesen Wahlkreis am besten in Berlin vertritt. Und ich würde den gern vertreten mit Klimaschutz, mit Verkehrswende, mit sozialer Gerechtigkeit und für unsere offene Demokratie und Vielfalt. Und deswegen würde ich mich ganz besonders über die Erststimme freuen, damit vielleicht die Grünen zum ersten Mal in der Geschichte dieses schönen Landes Nordrhein-Westfalen einen Wahlkreis direkt gewinnen. Vielen Dank.
Olivier, bitte.
Sven, das ist nicht nett. Du gehst irgendwie davon aus, dass ich es eh nicht werde.
Kann ich beruhigen, Olivier, das kenne ich schon.
Aber nein, also wir kämpfen natürlich mit dem Problem, dass uns alle sagen, warum soll ich euch wählen, weil ihr schafft es ja eh nicht. Ihr kriegt die 5%-Hürde nicht. Eine 5%-Hürde ist natürlich für eine junge, neue Partei extrem schwer zu überspringen. Aber auch unsere Kollegen von den Grünen haben klein angefangen bei der ersten Wahl, wo sie zum Bundestag angetreten sind, 1, sonst was Prozent. Haben, wie mir mein Grüner erzählt hat, 17 Jahre gebraucht, um im Bundestag zu kommen. Das möchten wir gern deutlich unterbieten. Und
Warum sollen Sie uns wählen? Sie setzen ein Zeichen und Sie helfen uns auch für die nächsten Wahlen. Sehen Sie, wir waren jetzt gerade in Niedersachsen die Wahlen. Da sind wir jetzt wieder in 16 neue Städte reingekommen. In Köln sitzen wir auch im Rat, ich selber im Finanzausschuss. Wir kommen weiter, we're here to stay. Aber wir brauchen natürlich auch so ein bisschen diese, wenn Sie so wollen, Anschubfinanzierung. Und wenn Sie wollen, dass eine pragmatische, nachhaltigkeitsorientierte, junge, soziale und vor allem über die Grenzen schauende neue Kraft mitwachsen darf, und wir haben das Wort Europa noch gar nicht gesagt, das schiebe ich jetzt nochmal schnell ein, man nennt uns ja immer die Europapartei, ja, also sind wir auch, aber eben uns auch Anregungen bei den anderen zu suchen, die internationale Zusammenarbeit zu suchen und die europäische Integration zu suchen. Wenn Sie das cool finden, dann würden wir uns einfach über beide Stimmen total freuen, vielen Dank.
Die Grünen waren aber schon 83 im Bundestag und wurden 1979, 80 gegründet, also 17 Jahre waren das nicht.
Last but not least, Mario. Ja.
Genau, ihr habt mich jetzt sozusagen ein bisschen kennengelernt, ihr habt gemerkt, ich bin nicht die normale, rundgelutschte Sozialdemokratin. Ich glaube, ich verfüge über die notwendige Kompetenz. Ich habe sozusagen Nachhaltigkeit über 20 Jahre in Unternehmen umgesetzt. Ich habe wahrscheinlich mehr CO2 da sozusagen schon gespart als die meisten hier sozusagen aktiv. Ich weiß sozusagen, welche Rahmenbedingungen man setzen muss. Und das würde ich sozusagen gerne auch in Berlin machen. Genau dieses ganz konkret praktisch umzusetzen. Ich würde mich über die Erststimme freuen, aber sozusagen selbstverständlich bin ich, auch wenn ich vielleicht etwas anders bin, aber bin ich Sozialdemokratin und möchte natürlich auch gerne, dass die SPD die stärkste Kraft im neuen Bundestag wird, Olaf Scholz der neue Kanzler wird, und aber trotzdem sozusagen wir ihn dann an der Seite begleiten, damit er auch sozusagen die richtigen in die richtige Richtung läuft, nämlich sozusagen mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Vielen Dank.
Perfekt, vielen Dank. Möchte mich an zweierlei bedanken. Zum einen unfassbar gut und so wichtig, dass du da warst, Daniel. Du hast das Ding gerettet heute Abend. Mega. Das war total gut. Du musst das kann in dem Stil hart, aber fair übernehmen und überhaupt politische Gespräche führen. Wirklich richtig, richtig gut. Tausend Dank. Und dann natürlich bei euch allen, dass ihr da wart, dass ihr dieses etwas unkonventionelle Format mitgemacht habt, euch in Fragen gestellt habt und dass ihr jetzt noch mit uns mindestens 5 Glas Wein trinkt, bevor ihr wir euch noch rausentlassen. Tausend Dank an alle, die da waren.
Oder 5 Glas Wein im Schüttel.
Vielen Dank.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.